Hock Your Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Eishockey-Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.
Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance! Was für ein Pass zur Mitte! 1-0! Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen!
Folge 32 von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner widmet sich mit Christoph Brandner, einem der heimischen Wegbereiter, um Österreich und Österreicher aufs Radar der NHL zu bringen. Graz 99er Tony Cameronesi spricht über die Ups und Downs der bisherigen Saison und Puls 24 Eishockey-Experte Greg Holst lässt eine intensive Woche in der NHL und in der Bet at Home Eishockey League Revue passieren. Das und noch viel mehr jetzt bei Die NHL ist mit der Free-TV-Berichterstattung endlich auch regelmäßig in Österreich gelandet. Grund genug für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner, ein wenig auch die Wegbereiter im Podcast zu beleuchten. Da gibt es einen, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man Österreich und die NHL zusammenmengt. Es ist niemand geringerer als der erste Torschütze in der NHL, der einen österreichischen Pass hatte. Es ist Christoph Brandner und Christoph ist jetzt in der Leitung. Christoph, freue mich außerordentlich, dass du für Hockey O'Clock die Zeit nimmst.
Danke für die Einladung. Hallo, liebe Zuhörer.
Christoph, wenn man in deiner Vita jetzt ein wenig nachblättert nach der aktiven Karriere, die doch schon wieder ein paar Jahre rum ist und unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht, steht dort jetzt Development Coach beim KAC. Was muss man sich unter einem Development Coach vorstellen?
Ja, alles, was ein bisschen mit Entwicklung zu tun hat. Und es war ganz am Anfang in meinen ersten Jahren eigentlich so, dass ich auch viel im Nachwuchs gearbeitet habe. Jetzt ist es doch schwerpunktmäßig in der AHL, also für die Spieler, die am Sprung in die erste Mannschaft sind. Ja, und da haben wir natürlich eine sehr schöne, gute Aufgabe gemeinsam mit Kirk Fury. Und ja, nebenbei entwickeln wir auch weiter oder arbeiten wir in unserem Konzept weiter für den Verein selbst, das ja auch immer wieder adaptiert werden muss und vor allem jetzt in Corona-Zeiten auch ein bisschen verändert werden hat müssen. Und ja, das sind so nebenbei so kleine Aufgaben weiter. Bin ja auch fürs Videosystem zuständig beim KC. Und ja, das ist so die Eishockey-Arbeit und daneben mache ich noch eine Mentorenausbildung. Also habe ich ganz schön zu tun dabei.
Weil du das Konzept angesprochen hast, dass das auch immer wieder verfeinert gehört. Nehmen wir mal an, es ist gerade nicht eine weltweite Pandemie und alles ein ganz klein wenig anders. Was steht grob vielleicht umrissen in diesem Konzept auch der Entwicklung in den jeweiligen Leistungsstufen drinnen und in welche Richtungen wird das entwickelt von dir, von euch?
Ja, muss man schon sagen, dass wir das gemeinsam machen. Ich glaube, nur eine Sichtweise wäre da nicht optimal. Wir haben natürlich geschaut und durch die vielen Nationalitäten, die wir in unserem Verein haben, mit Schweden, Finnen, Kanadiern und Österreichern, haben wir da ein sehr breites Spektrum an Informationen und Dingen, die wir in das Konzept einbauen können. Wichtig für uns ist es aber im Großen und Ganzen eigentlich einfach diesen roten Faden einzubauen und einmal im Verein das so zu installieren, dass man sagt, was soll bei uns oben rauskommen, wie soll die Philosophie des Vereins ausschauen. Das ist natürlich kein starres Konzept, sondern das verändert sich und passt sich natürlich auch immer an den aktuellen Stand des Sports an. Und das ist eine sehr spannende und interessante Aufgabe, weil man sehr viele verschiedene Inputs auch bekommt und selber dann noch einiges dazulernt.
Es gab vor ein paar Wochen ein Hockey O'Clock Spezial, unter anderem über die Lukas-Brüder, wo Phil Lukas gesagt hat, dass es Linz beispielsweise verabsamt hat, eine Vereinsidentität zu suchen und zu finden, und hat Klagenfurt als lobendes Beispiel erwähnt, dass es dort ganz klare Identität gibt. Wie würdest du sagen, wie sieht denn, weil du auch angesprochen hast, die Spieler, die dann oben rauskommen sollen, wie sieht diese Club-Identität aus? Aus deiner Sicht, im Wissen, da haben viele Input drauf und da haben auch viele Sagen, aber wie soll diese oder wie würdest du diese Identität umreißen?
Ja, das ist eben genau der Punkt, den wir versuchen, der wirklich speziell rauszuarbeiten und diese Identität, weil das ist genau das große Problem, glaube ich, bei vielen Vereinen, dass man diesen roten Faden und diese ursprüngliche, was will man am Ende haben, welche Spieler will man entwickeln, wie sollen die ausschauen, ist natürlich leicht gesagt, ja, der soll das und das und das können, aber passt das? Und damit, mit dem Konzept meine ich nicht nur das Sportliche, man hat ja auch als Spieler soziale Verantwortung oder eben ein Profiverhalten. Das gehört da alles mit reingebaut, das Off-Ice gehört mit reingebaut, was soll der Spieler vermittelt bekommen über die Jahre, die er bei uns ist. Und eben, wie gesagt, der soll ja als fertiger und Mensch auch dort sein und als Profi. Und ich glaube, das beinhaltet so viele Facetten. Wenn man es jetzt nur aufs eisige Technische bezieht, ja, wir wollen natürlich ein sehr schnelles Eishockey spielen und wir wollen Spieler entwickeln, die sehr fit sind und die das Spiel gut lesen können. Das ist so unser Hauptziel und da gibt es dann diese Unterpunkte, die wir in diese Philosophie einbauen und versuchen umzusetzen. Aber das ist, wie gesagt, jetzt ein ziemlich grober Überblick, da ins Detail zu gehen. Das wird, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern.
Machen wir gerne eine Extra-Folge dann in ein paar Wochen oder Monaten dazu. Was mit deiner Personalie spannend ist, du bist eine der Club-Ikonen, bist hochdekoriert, bist in mehreren Ländern auch Meister geworden. Und es ist in Österreich ja schon seit langer Zeit so, dass die Clubs sagen, die besten Coaches gehören eigentlich in den Nachwuchs und vielleicht auch die Leute mit der größten Strahlkraft. Das ist bei einigen Clubs natürlich nur ein Lippenbekenntnis, aber wenn man jetzt beim KAC schaut, du einerseits, Markus Peintner, der vor einigen Monaten dazugekommen ist, Gerd Prohaska, der auch immer wieder Nachwuchsgoalies trainiert hat. Da ist schon das Who is Who oder mit das Who is Who des österreichischen Eishockeys mit dabei. Wie sind denn auch so die Rückmeldungen vielleicht von Kindern und Eltern? Wie glänzend sind die Augen, wenn da auf einmal Christoph Brandner durch die Türe kommt und dann ein Training leitet beziehungsweise beim Training aushilft?
Naja, das ist jetzt, das ist nicht mehr so der große Reißer. Da gibt's jetzt, da ist schon lustiger für die Kinder, wenn von der ersten Spieler da auftauchen, die halt aktuell im Geschehen noch mitmischen. Wie gesagt, bei mir ist es schon eine Zeit her. 2012 war die letzte Partie, also da ist mit den Kindern nicht mehr so, dass sie da große Augen kriegen. Vielleicht nur von der Größe her, wenn ich reinkomme, aber sonst schon nicht so. Aber generell die Entwicklung, dass Spieler, ehemalige da in den Nachwuchs kommen, ist, glaube ich, ganz cool. Und wobei man auch dazu sagen muss, es heißt nicht zwingend jetzt, dass eben ein ehemaliger guter Spieler auch ein guter Trainer ist. Ich habe da selber sehr viel dazulernen müssen und war auch nicht so, dass man den Transfer da gleich so ganz locker schafft. Man weiß zwar, auf was man schauen muss, aber wenn man dann mit Kindern oder Jugendlichen zu tun hat, ist das ganz ein anderes Paar Schuhe. Und eine sehr lehrreiche Aufgabe, eine spannende Aufgabe. Und wenn das ein ehemaliger Spieler wirklich ernst nimmt, dann ist der natürlich perfekt für einen Verein, wenn er da im Nachwuchs arbeiten kann.
Was waren da so Dinge, die du lernen musstest im Umgang vielleicht dann eben auch genau mit Kindern oder auf einmal deinen vielleicht auch älteren Schützlingen im Training?
Naja, es ist vor allem, man geht ja als Profi von so vielen Dingen aus, dass das Kinder eigentlich schon wissen oder auch wenn man es erklärt, man muss dann wirklich einmal sich selbst überlegen, wie erkläre ich jetzt einen Schuss oder beim Eislaufen, auf was schaut man da wirklich? Weil das für uns ist ja alles automatisch. Ich habe es jetzt auch nicht so genau erklärt bekommen oder kann mich zumindest nicht mehr an das so erinnern. Und wenn du dann einem Kind das irgendwie vorzeigst oder so schnell oder salopp erklärst, gehst du einmal davon aus, dass es verstanden hat. Und dann kommt man aber doch immer mehr drauf, dass sie gewisse auch Begriffe im Eishockey in den verschiedenen Jahrgängen noch gar nicht verstehen, die man eigentlich tagtäglich als Profi benutzt hat. Und da ist es dann immer ein schöner Augenöffner gewesen, wenn dann die Übung nicht funktioniert hat oder der die nicht verstanden hat oder wo man eigentlich dann gemerkt hat, ach, das habe ich jetzt nicht gut erklärt, weil die Übung halt hinten und vorne nicht funktioniert. Ich glaube, das waren so am Anfang die wichtigsten Dinge. Dann später mit den älteren Spielern erkennt man dann doch viel Parallelen dann zum Profisport und da ist es dann auch wieder leichter, weil man weiß, was es benötigt, was der Junge haben muss, der Jugendliche, damit er dann den Sprung in die Erste schafft. Aber bei den Kindern ist das manchmal schon sehr spannend gewesen. Aber dann auch wieder war dieser Geschäftsfaktor irgendwie weg, weil je höher du raufkommst, umso mehr Business wird es, umso mehr musst du von den Spielern verlangen. Und im unteren Bereich ist es noch so das herrliche Spaß am Hockey und so weiter, dass man dann wieder ein bisschen mitschnuppern kann. Und das hat mir auch sehr gut gefallen.
Bevor wir zu deinem NHL-Abenteuer kommen, möchte ich noch bei zwei Dingen einhaken. Nämlich einerseits hast du angesprochen, die Entwicklung, die im Vordergrund steht, entlang dieses roten Fadens. Jetzt hat es im Herbst ein sehr einschneidendes Erlebnis dann auch für die Organisation des KAC und die Entwicklung gegeben. Nämlich der erste in Klagenfurt ausgebildete Spieler mit Timo Nickel ist tatsächlich im NHL-Entry-Draft gezogen worden. Hat das den KAC verändert? Hat das eine Auswirkung gehabt oder ist es seither Business as usual?
Ja, Business as usual ist es sicher nicht. Also ich glaube, da kann man schon stolz sein drauf, dass der aus unserer Werkstatt da gekommen ist, der Timo. Aber ich glaube, es wäre zu vermessen zu sagen, dass es nur an uns gelegen hat oder nur am Verein gelegen hat. Es waren sicher viele Coaches auf seinem Weg, die da die verschiedenen Bausteine dazugelegt haben. Andererseits ist es sehr schön zu sehen, dass es doch funktioniert und dass man doch auf gewisse Dinge schauen muss und auch zu sehen, was für Qualitäten der Spieler braucht, damit er auch drüben bestehen kann. Und da kann man schon immer wieder sich auch vom Spieler selbst Feedback einholen. Wie war das für dich oder was fehlt dir noch oder so weiter. Und ich glaube, das gehört dann immer wieder auch für diese ganzen Philosophien und Konzepten immer wieder eingebaut. Weil einfach nur mal eins zu kopieren von den Deutschen oder aus irgendeinem anderen Club oder von den Finnen oder Schweden, das kann man zwar probieren und am Papier sieht das immer sehr schön aus, aber das dann in die Praxis umzusetzen, ist dann ein ganz anderes Paar Schuhe. Und da sind, wie gesagt, viele, viele Leute bei uns am Werk. Und ja, schön zu sehen, wenn gewisse Teile funktionieren und die Spieler dann doch gut entwickelt aus unserem Verein dann rauskommen. Ob sie jetzt dann bei uns bleiben oder woanders hingehen. Ich glaube, diese Verantwortung gegenüber einem Sport, dem Eishockey-Sport selber, haben Vereine eben, auch wenn es nicht zwingend jetzt Geld für den Verein abwirft, die Nachwuchsarbeit oder einen Spieler für den eigenen Verein entwickelt, aber vielleicht ist das eben für einen anderen wertvoll und somit gestaltet man vielleicht für ein paar andere Teams Spieler, die sie gut brauchen können und es hilft der Liga dann wieder und dem internationalen Eishockey und Nationalteams.
Während deiner aktiven Karriere musste man den österreichischen Coach eigentlich mit der Lupe suchen. Da hat sich seither sehr viel getan. Einerseits durch das Wirken vieler guter Trainer beim KAC, durch die Pewalz Welsers, Lukase dieser Welt, wenn man so will. Wie beurteilst du die aktuelle Trainergeneration österreichischer Prägung?
Ja, ich muss sagen, da hat der Verband sehr coole Kurse aufgestellt für uns damals, wo wir alle diese Top-Ausbildung durchlaufen haben können, eben in Zusammenarbeit mit der finnischen Hockey-Uni. Das war meiner Meinung nach eine sehr coole Ausbildung und ein guter Schritt. Man hat dann gesehen, dass viele von den Jungs dann in Trainerjobs drinnen waren. Ich denke nach wie vor, dass es doch noch mehr geben könnte, die da als Coaches arbeiten könnten, weil da doch sehr viele leidenschaftliche ehemalige Spieler waren, die sehr gute Arbeit machen und auch sich selbst weiterentwickeln und immer wieder schauen, dass sie am neuesten Stand sind. Ob das dann in einer Bundesliga-Mannschaft sein muss oder im Nachwuchs, ist glaube ich egal, aber ich finde es wichtig, dass das weitergeführt wird, auch vom Verband, dass man da immer wieder neue österreichische Coaches bekommen, die dann ihr Wissen weitergeben können an die Jungs.
Es war im letzten Jahr deiner aktiven Karriere 2011/12 so, dass es damals natürlich auch schon Development Coaches beim KAC gab. Einer davon hieß Mario Kogler. Der ist jetzt beim großen SC Bern in der Schweiz Head Coach. Wo geht die Reise des Nachfolgers im Development, Christoph Brandner, hin? Bist du glücklich dort, wo du bist, oder soll es auch irgendwann mal vielleicht in Richtung Head Coaching da sein gehen?
Das ist eine coole Frage, weil die habe ich mir selber über die letzten Jahre oft einmal gestellt und ich habe ja verschiedene Jobs gehabt. Ich war eben auch für das Nationalteam tätig und dann im Junioren-Nationalteam, dann bei der ersten, dann beim KC, auch in der ersten einmal und dann mit einem Nachwuchs. Also ich habe sehr viele Positionen einnehmen dürfen und da habe ich schon einen gewissen Trend in mir selbst feststellen können. Also ich glaube, eine Headcoach-Position möchte ich nie haben. Ganz einfach aus dem Grund, weil wenn ich mir ein Spiel anschaue oder wenn ich aufs Eis schaue, sehe ich sehr oft die einzelnen Spieler und was denen fehlt. Also ich habe den Blick eher für die einzelnen Facetten als wie für das großflächige taktische. Für mich ist eine Taktik nicht so interessant, beziehungsweise ist jetzt nicht so, mein Steckenpferd hat mich als Spieler schon wenig interessiert. Aber wenn ich so einzelne Spieler anschaue oder Situationen anschaue, wo ich dann merke, ah, okay, da hat er sich aufgehängt oder das kann er nicht so gut, das ist das, was mir dann taugt und wo ich dann eben den Spieler herholen kann, vielleicht auf Video was anschauen kann oder eben da in die Feinheiten gehe und vielleicht ein bisschen erkläre, was man anders machen könnte und das auch mit ihm gemeinsam macht, um selbst auch noch zu lernen, weil oft sieht man ja nur sein Blickwinkel und wie man das selber gelernt hat und weniger aus dem, was es eben jetzt gerade im Eishockey braucht. Und die Entwicklung findet ja rasant schnell statt. Und deswegen, glaube ich, ist mein Weg sicher nicht als Headcoach irgendwo, sondern kann ich mir gut vorstellen, irgendwo als Assistant Coach oder eben so als beratende Funktion irgendwo, weil ich glaube, ich habe ein gutes Gespür für Menschen und für Spieler selbst, auch zum Teil, wie sie funktionieren. Für das ist es auch cool, jetzt diese Mentorenausbildung, die ich da nebenbei mache. Und ich sehe mich eher so in diesem Individualbereich beziehungsweise Entwicklungsbereich. Das macht mir viel Spaß und das taugt mir ganz cool. Ob das jetzt mit 18-Jährigen ist oder mit kleineren Kindern. Also es zieht mich schon eher in diesen Bereich höher hinauf, wo man dann schon diese Profisachen umsetzen kann und integrieren kann bei den Jungs. Und das ist so, glaube ich, mein Weg.
Weil du auch die Mentorenausbildung ansprichst, das hört sich schon sehr hands-on an, wie du arbeiten möchtest. Wie versuchst du das dann auszubalancieren? Weil oft scheitert es ja nicht am Talent, sondern nur an dem Ding zwischen den Ohren. Wie versuchst du da vorzugehen? Wie sehr kann man auch in einen Spieler oder in einer Spielerin reinhören und da dann versuchen, irgendwie auf Ursachenforschung zu gehen?
Ja, das ist eben eine ganz spannende Geschichte. Geht jetzt gar nicht so im psychologischen Bereich, weil für das brauchst du doch dann eine andere Ausbildung, aber das ist eher so eine begleitende Sache und es ist immer wieder, ich habe es bei mir selbst gemerkt, wie lange ich gesucht habe oder eben in meiner Karriere auch oft diese Grübler-Aktivität nach dem Spiel, wo man dann eben den Blickwinkel eher auf die negativen Sachen hat, die dann runterziehen oder eben mit Sachen umgehen muss im Außen oder so. Das sind so Dinge, die vor allem einen jungen Spieler sehr, sehr viel beschäftigen oder auch eben dann dazu zwingen, einmal andere Aktionen zu machen. Aber ich sehe sehr oft, dass es eben, so wie du sagst, zwischen den Ohren das Hauptproblem ist und das zu begleiten oder da versuchen, den Spieler an der Hand zu nehmen, ist eine coole Aufgabe, auch sehr schwierig.
Es ist in jedem Fall schön zu wissen, dass du dem österreichischen Eishockey und vor allem dann auch der Ausbildung bis auf Weiteres erhalten bleiben wirst. Das war jetzt mal quasi das, was dich im Tagesgeschäft, wenn man so will, beschäftigt. Wenn wir auf das eingangs erwähnte Thema NHL kommen, verfolgst du die NHL aktuell oder in den letzten Jahren oder lässt sich das eher kalt?
Nein, ich verfolge das schon sehr gerne, weil vor allem auch durch so wie das jetzt aufgebaut ist, fernsehtechnisch und durch die Bilder, die man da kriegt, ist das immer wieder ein super Vorbild für Analysen, auch für die Spieler, den man hernehmen kann dann und sagen kann, schaut Jungs, so macht der das oder auch für mich selber, dass ich, aha, okay, der macht das aus dem Lauf zum Beispiel oder der braucht nicht runterschauen oder all solche Dinge, die man halt dann gut herzeigen kann und nachschauen kann. Ich schaue mir keine ganzen Spiele an. Ich bin meistens so der Zusammenfassungstyp, weil ich da eben viel über das Scoring und das Tore schießen, das ist so mein großes Interesse, weil man denkt, das kommt in Österreich viel, viel zu kurz, da der Fokus. Und da liegt so meine Schwerpunkt, da schaue ich mir die Highlights sehr, sehr oft an, fast täglich. Und wenn ich was finde, was ich da rauspicken kann und mir genauer anschauen kann, dann sitze ich da meistens so eine Zeit davor.
Gibt es einen Spieler aktuell, den du vielleicht öfter als nicht hernimmst, um zu zeigen, seht her, Kinder, der macht das genauso, wie ihr das auch machen solltet?
Ja, Kinder ist vielleicht jetzt nicht so, für die ganz Kleinen, die schauen das eh selbst und die ziehen da ihre eigenen Sachen daraus. Aber für die Großen ist das ganz cool, weil es da doch ziemlich ins Detail schon geht und in die Feinheiten. Und ich bin auch gern, oder zeige ich oft nur oder schicke den Clip oft nur, damit sie mal selber schauen können, ob sie einen Unterschied erkennen, weil wenn ich das immer nur vorpredige, dann geht das wahrscheinlich ins eine Ohr rein und ins andere raus, zumindest bei ein paar. Und deswegen mache ich das gern in Sachen, wo man eben den Spieler zuerst einmal schauen lässt und dann mit ihm ins Gespräch gehen, was er erkannt hat, was er gesehen hat. Und dann über das kann man dann besser reden. Und das immer herzunehmen ist vielleicht auch nicht richtig. Also ich habe da schon immer einen Mix, wo ich den Spieler selbst filme und dem das zeige, beziehungsweise dann das vergleichen kann. Das gibt es heutzutage schon coole Software, wo man das nebeneinander stellen kann und dann sieht man den Unterschied. Und genau der Unterschied, der lässt dann erkennen, okay, da hapert es oder das ist das, was fehlt. Weil nur rein erklären ist oft zu wenig.
Ich möchte die Frage nochmal stellen, weil ich auf was klein wenig anderes hinaus wollte, wenn du diese Beispiele aus der NHL dir zu Gemüte führst. Gibt's da einen NHL-Star, der dir öfter als nicht ins Auge springt, den du dann vielleicht auch öfter als nicht als Anschauungsbeispiel nimmst, wo du dann sagst, seht her, so macht das Connor McDavid, oder imponiert dir das Spiel von Steven Stamkos oder von Austin Matthews? Gibt's da so einen Kreis, der dir immer wieder ins Auge sticht?
Ja, ist schon ein Kreis. Natürlich sind es gewisse Dinge. Also ich habe da schon einen Unterschied. Es ist nicht so, dass ich alles von Connor McDavid hernehme oder alles von Matthews oder alles von Tavares oder wer immer da ist. Aber die haben natürlich auch ihre eigenen speziellen Fähigkeiten, was sie sehr gut können, was sie, weniger gut ist eigentlich blöd gesagt, aber wo sie halt nicht so auffallend sind oder was jetzt nicht so ins Auge springt. Und da gibt es dann schon, natürlich sind es hauptsächlich die Top-Spieler, aber dann trotzdem auch Spieler, die man so nicht so kennt, wo man dann in die Highlights sieht, oh, das hat der brutal gut gemacht und das nehme ich her, weil das passt genau in das jetzt rein, was ich dem Spieler zeigen will. Und das können dann unterschiedliche Situationen sein und Spieler, also da habe ich jetzt keine speziellen Vorbilder oder Beispiele, die ich immer hernehme. Weil oft ist es ja auch dann so, dass ein Spieler sagt, naja gut, McDavid. Aber wenn es vielleicht ein anderer ist, der nicht so bekannt ist, dann kann er eher einen Bezug dazu haben und sieht das vielleicht nicht so als große Hürde, dass er dorthin kommt. Und ja, das sind so die Dinge. Aber ich habe keinen speziellen Spieler, den ich ständig hernehme.
Wir führen das Gespräch am Donnerstag, am Tag nach der Auftaktsendung des NHL Matchdays auf Puls 24 und Greg Holzer und meine Wenigkeit, wir hatten gestern die ehrenvolle Aufgabe, die Eröffnungspartie zwischen Philadelphia und Pittsburgh kommentieren zu dürfen, und es hat sich dann schon auch gezeigt, in puncto Speed, in puncto Intensität ist das tatsächlich ein anderer Sport, und was uns so fasziniert, ist, wie diese Spieler auf engem Raum mit ganz wenig Zeit und Platz immer und immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen müssen. Wie schafft man es in Österreich, dorthin zu kommen oder sowas zu trainieren, dass man in Millisekunden immer und immer wieder die richtige Entscheidung trifft?
Das ist eine sehr coole Frage, und im Eishockeysport ist es für mich auch, so wie du gesagt hast, eigentlich nur das Problem, dass je höher man kommt oder je weiter man kommt, umso weniger Raum und umso weniger Zeit hat man. Das heißt, wenn ich für einen Schuss lange brauche, werde ich wahrscheinlich weniger zu einem Schuss kommen in einer höheren Spielklasse, oder für einen Pass, wenn ich runterschauen muss. Und da habe ich schon zwei Dinge gesagt, die für mich entscheidend sind. Man muss einfach, und das tut man einfach zu wenig, auf diese Basics schauen, diese grundlegenden Dinge. Und wenn man da die Goalies hernehmen und den Verlauf der Goalies anschaut, wie sie die entwickelt haben, auch in der NHL drüben, die machen tagtäglich immer wieder diese gleichen Bewegungen, gleichen Dinge, feilen an diese ganzen Kleinigkeiten. Und ich glaube, gerade bei uns, man hört zwar als Kind Kopf oben halten und nicht auf die Scheibe schauen und beim Schießen so schnell wie möglich oder verdeckt oder aus dem Lauf oder diese Dinge, alles schnell. Aber man hat in den Trainings, und je älter man wird, desto normaler werden die Trainings und taktischer werden die Trainings. Deswegen bleibt für mich da viel zu wenig Zeit, auf das den Fokus zu legen. Und Spieler machen das wahrscheinlich dann auch zu wenig, oder eben es reicht für die Liga. Aber trotzdem gehören da immer wieder diese Basics und diese Dinge trainiert, damit ich eben, wenn ich dann höher komme und das Spiel einfach schneller wird, ich dann nicht auf die Scheibe runterschauen muss und zweimal stickhandeln muss, bevor ich sie passe, sondern dann geht es eben so, wie du gesagt hast, der kriegt sie und sieht es. Und der hat den Kopf die ganze Zeit oben und muss nicht ständig runterschauen. Und das sind eigentlich kleine Dinge, die hört man, ja, von der U10 weg, mit Kopf oben, Schläger am Eis, alle diese Basics, die man dann irgendwann verliert. Und wenn man heutzutage schaut, und das finde ich oft immer wieder spannend, welche Gewohnheiten man dann entwickelt, wenn man es nicht sich zwingt und vielleicht auch vom Spielniveau nicht immer auf einem Level ist, wo man das muss, wie man sich dann dieses Langsame angewöhnt oder dieses Normale, und dann ist es extrem schwer, wenn man es nicht immer wieder trainiert und sich dabei bei der Nase nimmt, ist es extrem schwer, dann diesen Schritt zu machen, wenn dir diese Basis fehlt. Und ich glaube, ein großes Augenmerk muss man auf das legen, auch bei jungen Spielern, dass sie das Intus haben und dass man auf das immer wieder schaut, auch in höheren Altersklassen bis zur 18 oder auch in die erste auf.
Gab es in deiner Karriere einen Coach, dem du im Nachhinein dankbar bist, dass er dir vielleicht diese Nuancen nahegelegt hat, der da versucht hat, auf dich zu schauen und wie du dein Spiel gestaltest?
Ich bin allen Coaches dankbar eigentlich, auch wenn welche dabei waren, mit denen ich weniger gut habe können, weil, ja, das klingt jetzt wieder irgendwie so banal, aber ich habe von Oliver trotzdem was lernen können, wenn es nur der Umgang war mit Ungerechtigkeit oder mit anderen Dingen, die halt so auch vielleicht nicht lustig sind, aber trotzdem wertvoll waren. Und ich glaube, am Ende, das kann man vielleicht während der Karriere nicht so sehen, aber am Ende der Karriere hat es dir trotzdem einen Teil als Mensch mitgegeben, der wichtig ist und den man dann erst später wahrscheinlich schätzen kann. Und insofern habe ich eishockey-technisch natürlich von vielen was lernen können. Auch als Mensch sehr viel von gewissen Leuten. Ich habe auch meine Coaches immer so ausgesucht, dass eine gewisse menschliche Komponente da war. Und das war mir immer sehr wichtig. Und ja, und somit war eigentlich jeder Coach, den ich gehabt habe, von klein weg für späterhin ein entscheidender Faktor. Auch wenn ich zum Beispiel irgendwo was nicht geschafft habe oder so im Nationalteam nicht das Team geschafft habe, einen Tag vor der WM, war das trotzdem im Nachhinein gesehen genau was mich nachher dazu angetrieben hat, dass mir das nicht noch einmal passiert. Und insofern ist das für mich, waren alle Coaches wichtig.
Ich möchte mit dir zum Beginn des Jahrtausends zurückspringen. Es geht für dich über Klagenfurt nach Krefeld, wo du anfängst, nicht nur die deutsche Eishockey-Liga zu zerschießen, sondern auch Krefeld dann über kurz oder lang zum Titel zu scoren, wenn man so will. Ab welchem Zeitpunkt hast du gewusst oder hattest du das Gefühl, du könntest jetzt am Radar der NHL sein?
Ich habe meine Geschichte war ja sowieso, ich glaube, ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber bei mir war es ja so, ich war 3 Jahre in Krefeld und im zweiten Jahr, da habe ich schon eine recht gute Saison gehabt, ist es zum ersten Mal eben der Draft gewesen und der Anruf eben von Minnesota gekommen. Und das war damals so, ich eben als Zweifler und Grübler haben wir gedacht, boah, das ist irgendwie, ich glaube nicht, das ist eine Nummer zu groß für mich. Und dann war ein langes Hin und Her und habe mich dann in dem Jahr noch entschieden, eben in Krefeld zu bleiben. Was drüben nicht so gut angekommen ist, weil das kennen sie so wahrscheinlich nicht von Spielern, wenn sie 2-Wege-Verträge bekommen. Ja, habe ich mir dann gedacht, ui, das war vielleicht ein Fehler. Aber habe dann eben das Jahr drauf, weil Spieler des Jahres und sind wir Meister geworden. Und dann ist zum Glück der Anruf nochmal gekommen. War auch nicht so, dass ich gleich mal gedacht habe, boah, ja, jetzt muss ich sofort. Aber eben im Verlauf der Zeit habe ich gedacht, ja, jetzt in Deutschland habe ich jetzt eigentlich alles erreicht, was zum Erreichen war. Was bleibt jetzt noch? Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt geht nicht anders, jetzt gehst du mal rüber. Und ja, und dann hat das ganze Abenteuer halt begonnen. Ich
möchte noch beim Draft an sich kurz ansetzen. Wenn du sagst, da kam dieser Anruf, hat dich der völlig am falschen Fuß erwischt? War das völlig unerwartet? Bis zum gewissen Grad, stelle ich mir vor, musstest du ja irgendwie wissen, dass sich jetzt auch nicht nur innerhalb Österreichs und Deutschlands rumspricht, dass Christoph Brandner ein talentierter Eishockeyspieler ist.
Ganz ehrlich, ich habe nicht einmal gewusst, was der Draft ist, gescheit. Also ich habe mich da von meinem Agenten informieren müssen, was das jetzt genau bedeutet oder was das ist, weil für mich NHL nie so der große Traum war. Ich habe das nie auf meiner Liste gehabt. Also das war so weit weg für mich. Ich habe das auch schon in mehreren Interviews gesagt, ich habe das halt auf der Playstation gespielt und ja, fertig, das war es dann auch. Und deswegen war der Draft und so, das war für mich Neuland. Ich habe keine Ahnung gehabt, habe mir dann damals vom Tommy Zieren das ein bisschen erklären lassen. Und ja, bin dann so in das langsam reingerutscht. Aber es war trotzdem immer eine Welt, die war für mich nie irgendwie das große Ziel oder dort habe ich nie darauf hingearbeitet. Und deswegen war es dann lustig, dass es so passiert ist, ja.
Aber lass uns genau in dieses Jahr, vielleicht auch 2002, zurückspringen. Es kommt der Anruf der Minnesota Wild Organisation und irgendwas hat so oder so mit den Wild und Österreichern, kann man dann auch fast 20 Jahre später wieder sagen. Was ist damals, weil du die NHL nicht am Radar oder nicht als Ziel hattest, auf deiner Liste an Zielen gestanden? Wo wolltest du damals hin?
Ich habe nie Ziele gehabt. Also mein Ziel waren kleinere Etappen, aber Ziele sind für mich immer was Kurzfristiges. Das heißt, wenn ich das erreicht habe, was ist dann? Mein Mindset war immer der, ich gehe Tag für Tag dahin oder ins Training. Natürlich hat man eine gewisse Planung und eine gewisse Vorstellung, wie eine Saison ausschauen soll und man will halt so und so viele Tore haben. Das ist schon richtig. Aber das war jetzt nie so der Hauptfokus, dass ich dort hingearbeitet habe. Und deswegen ist das wahrscheinlich auch passiert, weil ich bin einfach jeden Tag rein in die Halle und habe mein Bestes gegeben. Und wenn ich gemerkt habe, da passt was nicht, dann habe ich daran gefeilt, dass ich dort hinkomme. Ich habe mich ja sehr oft mit anderen Spielern verglichen oder auch geschaut, was fehlt da mir oder was hat der, was ich nicht habe. Und habe dann versucht, da aufzuschließen und das vielleicht für mich so zu finden. Und durch dieses ständige Tüfteln und immer wieder schauen, und adaptieren, ist es eigentlich zu einer Lebenseinstellung, zu einer Lebensführung geworden für mich, die ohne oder mehr oder weniger ohne Ziele auskommen ist. Somit habe ich gewusst, okay, jetzt das und das muss ich machen und nicht dort will ich hin und ich brauche jetzt unbedingt dorthin. Das ist der Weg. Das war für mich nicht so. Da habe ich einen eigenen Mindset gehabt.
Du wirst gedraftet. Und du hast gesagt, der innere Zweifler in dir hat es nicht ganz zulassen, dass du rübergehst und hast dich dagegen entschieden. Jetzt ist Zweifel ja oft die Summe an vielen verschiedenen Emotionen oder Dingen, die man durchaus problematisch sieht. Was genau hat dich damals zweifeln lassen?
Ja, es war ja zum einen sicher die Angst, die da auch in den Knochen steckt, dass man sagt, man schafft es nicht oder man geht dort unter oder weil das ist ja immer diese Sache bei neuen Dingen, vor allem als Zweifler oder Grübler, wenn man das sieht, wie das da ausschaut, man hat ja auch hier und da die Highlights gesehen und sich gedacht, das ist ja auch oft trügerisch, wenn man nur die Highlights schaut, muss man dazu sagen, aber eben, für mich ich habe da nichts anderes gekannt und habe mir gedacht, da bin ich ja weit weg von dem, also nicht einmal annähernd, aber eben, wenn man dann drüben selber mal war und sieht, dass das eigentlich zwei verschiedene Sachen sind, lernt man das besser kennen. Aber die Emotionen, die einem da durch den Anruf durchgehen, ist, boah, ich glaube, das schaffe ich nicht. Oder das ist jetzt zu viel. Oder ich kenne mich da nicht so aus. Und man muss sich da erst irgendwie orientieren. Also am Anfang war da sehr große Unsicherheit. Und wie soll ich sagen? Ja, eben ein Zweifel da. Vor allem, eben wenn man der Erste ist, dann sagen alle, boah, ja, und wirst du jetzt umgehen? Und selber hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass man den Schritt wagen könnte oder will. Und ist da immer wieder so zwischendrin. Und einerseits denkt man dann, ja, vielleicht schaffe ich es ja da oder vielleicht geht's da. Und dann wieder, also das war ein Hochschaubahn, weil man eben diesen Input von außen auch immer gehabt hat und auf das gehocht hat, weil man selber kein richtiges Feeling für das gehabt hat. Und das haben mir auch Spieler schon davor gesagt, ja, hey, du musst unbedingt bei deiner Größe und so beweglich und guten Schuss und so weiter. Und das habe ich irgendwie nie so wirklich gesehen für mich selber.
Im Nachhinein lässt sich natürlich jetzt leicht Advocatus Diaboli spielen, aber hätte es den Meistertitel mit den Krefeld-Pinguinen nicht gegeben, hätte das dann auch bedeutet, dass es das NHL-Abenteuer nie gegeben hätte?
Das ist schwer zu sagen. Wenn ich keine gute Saison gehabt hätte, dann sicher nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die nochmal angerufen hätten. Das bin ich mir fast sicher, dass das nicht stattgefunden hätte. Aber weißt du, wie das ist mit hätte, sollte, wäre. Ich glaube schon, dass man ein gewisses Glück braucht. Ob es smart war im ersten Jahr, das zu sagen, weiß ich nicht. Im Nachhinein gesehen ist mir aber auch klar geworden, dass ich dort, so wie das die anderen Jungs, so wie der Dominik oder der Raffel, so lange hätte ich es dort wahrscheinlich nie ausgehalten oder geschafft, weil für mich das System mit diesem Leistungsdruck und so weiter als Gröber hätte mir dort mehr oder weniger wahrscheinlich früher oder später sowieso zerstört, leistungsmäßig. Insofern, weil mich schon einmal wer gefragt hat, ob ich es bereue, dass ich nur so kurz drin war oder eben das mit dem Lockout-Jahr, dass das passiert ist, das Jahr drauf. Ich glaube, das hat sich schon alles so gut herauskristallisiert, auch mit der Verletzung nachher, dass es ein Zeichen war, dass es so nicht gut ist für mich.
Ich möchte ein klein wenig beim Entscheidungsprozess dann auch bleiben. Du spielst diese sensationelle Saison mit Krefeld, es geht zum Titel. Es waren aber auch viele Spieler in deiner Mannschaft, die schon NHL-Erfahrung hatten. Dan Lambert, Patrick Augusta, Gary Shattuck. Tauscht man sich dann oder hast du dich mit denen ausgetauscht? Sind die vielleicht auf dich zugekommen und gesagt, hey Christoph, probier's doch mal?
Ja, die haben immer gesagt, ich soll rübergehen. Da waren ein paar auf meinem Weg, die gesagt haben, hey, du musst das unbedingt probieren mit deinen Qualitäten und so weiter. Aber ja, wie gesagt, ich habe das nicht so richtig glauben können, wahrhaben wollen. Eben, es war eine große Unbekannte für mich, die so, auch dieses, eben, man kennt es dann, man heißt das, großer Spieler musst halt drüben alles mehr oder weniger gut verteidigen können. Ich war eher ein sensibler Typ immer. Und wenn du dann halt hinkommst und weißt, du musst vielleicht jede Partie schlägern auch noch, das waren alles so Dinge, die da in dem Kopf durchgehen. Und das verursacht schon ein bisschen Angst und Zweifel auf alle Fälle. Und das kann ich heute zugeben. Damals war es für mich natürlich schwierig, weil du so in einer Rolle drinnen bist, wo du als Eisigespieler, was dir da dafür knädel und hast keine Angst vor irgendwas. Aber das war damals schon für mich nicht so leicht, über das drüber zu springen, auch noch an das Jahr drauf.
Gab es diesen einen Punkt, wo du gesagt hast, scheiß drauf auf gut Deutsch, ich probiere es jetzt einfach, oder war das ein Prozess, war das ein Schleichendes?
Ja, es war ein Prozess. Bis dorthin auf alle Fälle. Danach war es ja, glaube ich, dann, das hat es ja dann mit dem Unterschreiben vom Vertrag, das war dann mit einem Fax in der letzten Minute oder in den letzten 5 Minuten dann so, glaube ich, was man dann gesagt haben, okay, passt, weil es eben noch verhandlungsmäßig auch noch was gegeben hat, weil ich habe damals als Bedingung gesagt, was auch nicht üblich war, dass ich meine Frau und mein Kind gleich mit drüber nehme, weil normal bist du im Hotel und musst einmal das Camp durchgehen und so weiter, aber meine Tochter war damals 6 Monate und das war mir dann egal, weil ich gewusst habe, wenn ich dort allein noch bin, dann geht es im Kopf richtig ab. Und so habe ich halt meine kleine Tochter gehabt, die mich da und meine Familie, die mich halt immer wieder ein bisschen da rausgeholt hat und mich nicht ans Eishockey denken hat lassen. Und ja, auf das sind sie dann eingestiegen, überraschenderweise. Und dann hat das gepasst, ja.
Wie war dann so die Gefühlslage, als du mit der Familie dann im Flieger nach Nordamerika gesessen bist? Waren da immer noch Zweifel da oder ist es dann auch irgendwann in Richtung vielleicht Vorfreude gegangen?
Die Zweifel, die waren schon immer da. Also waren auch nach jedem Spiel da oder auch im Camp. Also das System da drüben, wie es eben mit dieser Auslese gibt, wo du 70 Spieler im Camp hast, da ist Zweifel dein täglicher Begleiter, weil man ja nicht wirklich kommuniziert wird, so wie es bei uns oft ist, wo dich der Coach dann auch einmal reinhält und sagt, du pass auf, das und das war jetzt nicht so gut oder an dem und dem musst du noch arbeiten, schau, dass du das noch tust und da vielleicht auch ein bisschen Zeit gibt. Das hast du dort überhaupt nicht. Und für mich war das als 28-Jähriger, der das Europasystem gewohnt war und so gelebt hat, war das einfach eine total neue Erfahrung, total eine schwierige Erfahrung auch für mich, mit dem System umzugehen, wo du dann halt jeden Tag in die Halle kommst und nicht weißt, bist du jetzt runtergeschickt oder woanders hingeschickt oder bleibst noch oder ist die Ausrüstung noch in deinem Fachel drinnen oder ist es schon in der Tasche? Also diese Tage da im Camp, die waren richtig, richtig hart und keine lustige Erfahrung manchmal.
War denn dein Alter förderlich oder hinderlich? Weil wenn du mit 28 dorthin kommst, erwartet sich wahrscheinlich jeder in Nordamerika, das ist jetzt ein fix fertiger Spieler, dem man nichts mehr zeigen und erklären muss. Gleichzeitig sind die ganzen Jungspunde, die nachdrängen. War das gut Oder war das suboptimal, mit 28 das erste Mal in einem Camp zu sein?
Sagen wir so, wenn ich da mit der Einstellung rübergegangen wäre, dass ich jetzt der aus Europa kommt, der Torschützenkönig war in Deutschland und super Eishockeyspieler ist in Europa und das dort nur so einen Zentimeter raushängen hätte lassen oder so gehandelt hätte, wäre das total in die Hose gegangen. Bin ich heute noch überzeugt davon. Also ich habe diesen Mindset gehabt, ich bin dort neu. Habe mich eigentlich als 28-Jähriger so verhalten müssen wie der 17-Jähriger, 18-Jähriger dort. Und das war jetzt für mich nicht zwingend ein Problem, aber ist natürlich ein Mindset, den man sich halt dann wieder aneignen muss. Ich habe dann dort genauso auch die Scheiben zusammengeklappt und alles, so wie das die Jungen machen und die Rookies machen. Und ja, also wenn ich den nicht gehabt hätte, glaube ich, wäre es um eine Ecke schwieriger gewesen. Und so hat man aber dann doch eher einen Respekt von anderen älteren Spielern gekriegt, die gesehen haben, okay, der kommt jetzt da nicht her und glaubt, der ist was Besonderes, weil dort drüben warst du als Österreicher sowieso zu der Zeit ein Nobody. Wurscht, was du in Europa gemacht hast. Es waren zwar einige Spieler dabei, die in Europa gespielt haben und die wissen, wie das Eishockey dort ungefähr ist, aber ansonsten warst du eigentlich der große Konkurrent für viele, beziehungsweise der, den man halt zuerst einmal schauen muss, was der kann. Und das war nicht so leicht. Aber ja, das war so der Mindset. Und als älterer Spieler hast du vielleicht schon dieses Näschen dafür, was du als junger ein bisschen schwerer tust. Andererseits glaube ich, wenn du mit 17 oder halt in dem Alter 17, 18 schon einmal in dieses System reinschnupperst, im College vielleicht schon oder so irgendwo, dann kannst du eventuell etwas schneller adaptieren und mit diesem System umgehen und die auch dementsprechend entwickeln. Also ich glaube, es ist schwer zu sagen. Es ist einfach vom Typ abhängig. Wenn du ein Typ bist, dem das nichts ausmacht, ich hätte zum Beispiel mit 17 oder 15 nie ins Ausland gehen können, weg von daheim. Das war ein absolutes No-Go gewesen. Wenn ich heute Spieler schaue, wie cool die oft da nach Schweden oder irgendwo anders hingehen, Das muss ich echt sagen, also habe ich Respekt, weil für mich wäre das nichts gewesen.
Einer, der durchaus hätte wissen können, wie es in Europa läuft, war dein damaliger Trainer Jacques Lemaire, absolute Spielerlegende für die Montreal Canadiens. Der hat dann seine Karriere in der Schweiz ausklingen lassen beim AC Sierre und ist dann dein Trainer bei Minnesota geworden. Inwieweit hast du dich auf die sportliche Situation in Minnesota vorbereitet? Hast du auch gewusst, was dich mit Jacques Lemaire erwartet?
Trainertechnisch habe ich überhaupt nichts gewusst. Also ich habe nicht gewusst, wie das Ganze ausschauen wird. Ich habe schon mitbekommen, wie das System prinzipiell ist in den Camps, wo sie halt oben sitzen, die Coaches, die drei, vier, die halt sind mit dem Videocoach noch dazu und sie dann austauschen. Also das habe ich gewusst, wie das abläuft, aber wie der Coach an und für sich ist, habe ich null Ahnung gehabt. War für mich jetzt am Anfang nicht so entscheidend. Ich habe sehr viel Kontakt mit dem GM gehabt, der war sehr nett und war da cool von der Seite her mit Doug Riceboro damals. Und auch die Assistant Coaches waren so auf dieser menschlichen Ebene sehr, sehr, sehr umgänglich und offen. Und wenn ich Fragen gehabt habe oder wenn ich Probleme gehabt habe, bin ich meistens zu dir gegangen. Der Head Coach, ich glaube, der muss das auch im Nachhinein gesehen immer eine gewisse Distanz haben, weil du da relativ schnell viel und große Entscheidungen treffen musst, gemeinsam mit dem GM. Insofern war da für Gespräche und Feedback sehr wenig Zeit. Ich habe das meiste dann auch zum Beispiel über Interviews erfahren, dass er zufrieden war oder dass ihm das taugt oder das weniger. Aber das ist halt auch, das kann man in den Medien so sagen, ob das dann wirklich so ist, kann man sich dann auch nicht so wirklich vorstellen. Aber wie gesagt, das war sehr, sehr schwierig und trotzdem sehr lehrreich.
Kannst du dich noch an dein erstes One-on-One mit Jacques Lemaire erinnern? Gab es das überhaupt jemals so, ihr beide wirklich isoliert, du im Coaches Office oder er, der dich im Gang mal kurz zur Rede gestellt hat, in Anführungszeichen?
Nein, hat es nie gegeben. Also weder beim Hinkommen noch beim Unterschicken. Das war eigentlich das erste Mal, wo ich in seinem Trainerkammer war. Und dort war der GM dann drinnen und die Assistant Coaches. Also dort haben sie dann gesagt, dass ich eben ins Farmdi muss. Das war dann irgendwann Mitte Jänner oder Ende Jänner. Und das war eigentlich das einzige Gespräch. Ansonsten habe ich viel über die Assistant Coaches halt Input bekommen.
Ich möchte noch ein wenig beim Ankommen einhaken. Wenn man von der europäischen Organisation dann zu diesem Franchise-System kommt und dann die schiere Größe sieht und die vielen, vielen Millionen Dollar, die da dahinter und drinnen stecken, wie groß war vielleicht auch am Anfang dein Staunen und was hat dich vielleicht am meisten fasziniert, deinen Blick gebannt, als du nach Minnesota gekommen bist?
Ja, generell diese Städte, wie sie halt sind. Ich war halt direkt in St. Paul in einem Wolkenkratzer dann untergebracht. Das war schon mal eine ganz coole Erfahrung, wo wir so ein Apartment gehabt haben, wo ich dann eigentlich 20 Minuten zur Halle gegangen bin und nicht einmal im Freien war, weil das alles durch diese ganze Gänge durchgeht und diese Skybox. Das war ganz spannend. Dann auch diese Dimensionen, die Halle und die Equipment Manager und wie das Ganze aufgebaut ist, die Kabinen und was für Dimensionen, wie du sagst, was für Dimensionen das hat, dann auch die Spieler, dann den ersten Paycheck, den du kriegst, was in deinem Fachel drin ist am Platz, wo du denkst, was ist denn jetzt los? Dann die Summen, die da halt unterwegs sind. Dann auch, wenn du auswärts fährst, in die besten Hotels, das war für mich als 28-Jähriger, ich bin halt nach wie vor, würde ich mir immer als sehr bodenständig bezeichnen, und dann kommst du dorthin, dann gehst mit den Jungs am Abend, bist halt mit dabei und gehst Abendessen. Da werden Steaks und was weiß ich alles und Sachen bestellt für, weiß ich nicht wie viel, 100 und 1000 von Dollar. Und dann machen sie dieses Kreditkartenspiel und dann muss halt einer diese, weiß ich nicht, 3.000, 4.000 Dollar wegzahlen. Und das ist wie, wenn du sagst, okay, ja, ich zahle schon mit der Bankomatkarten bei der Tankstelle. Auf die Art war das. Und das waren alles Dinge, wo du nur dort sitzt. Oder ich war mit André Susin damals am Zimmer, der hat dann nicht auch in Klagenfurt auch gespielt und der war ganz ein lieber Kerl, also da das war echt cool, dass ich mit dem am Anfang zusammen war, also ein bisschen europäisch dann angehaucht, Gott sei Dank, aber auch in Dimensionen unterwegs, wo du dann sagst, für jede Auswärtsfahrt kriegst du einfach, sagen wir mal, einen Tag Übernachtung, jeden Tag 300 Dollar einfach in die Hand druckt, was du für Essen und Trinken ausgeben kannst, wo ich mit wahrscheinlich 50 und 100 rausgekommen bin. Also da habe ich ein bisschen was erspart. Aber der hat dann gesagt, auf die Nacht, sagen wir um 12 ins Hotel, und hat dann gesagt, boah, ich bin so hungrig, Roomservice. Und dann macht halt diese Roomservice-Rechnung, hat er meine gleich mitzahlt, waren halt 300, 400 Dollar. Das ist halt nichts für den gewesen. Das war wie wenn ich einen Tee bestellt hätte in irgendwo einen anderen Hotel. Für den. Und das waren alles so Dinge, da bist du halt nur am Staunen die ganze Zeit. Und die Geschichten, das sind halt schon ein Wahnsinn gewesen, Mann. Das war jetzt natürlich vom Eishockey weg. Am Eis war es dann einfach die Leute, die dort einlaufen, was dann auf einmal die das wirklich nur so vom Fernsehen kennst, neben dir stehen, vielleicht beim Face-Off oder von denen du mal zusammengeführt wirst oder was auch immer. Aber das war schon coole Erfahrungen auch, ja.
Jetzt bist du im Camp umgeben von Superstars. Es geht logischerweise auch in Vorbereitungsspielen gegen das Who is Who. Der NHL, gab es für dich einen Punkt im Training Camp, wo du das Gefühl hattest, ich kann hier mithalten, wo vielleicht dann auch einige der Zweifel der Vorjahre zumindest temporär ad acta gelegt werden konnten?
Ja, also wie gesagt, ich habe eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Die ersten paar Trainings waren nicht so berühmt, aber danach die Spiele. Ich weiß, gegen New York habe ich dann in der Vorbereitungspartie gegen die Rangers zwei Tore gemacht. Da hat es ganz gut funktioniert. Wenn ich jetzt so die Spiele anschaue auf Video, so wie es früher war, kann ich oft selber nicht glauben, dass ich so spritzig war und beweglich am Eis. Also da habe ich echt nicht schlecht ausgeschaut, war ich selber überrascht. Und ich glaube, durch die Vorbereitung hat das natürlich die auch bestätigt, weil die haben durch das Europa-Eishockey zwar gewusst, dass ich Tore schießen kann und dass ich halt kein schlechter Spieler bin, aber der Zweifel von denen war natürlich auch da. Wie tut sich der auf dem kleinen Eis oder eben mit dem ganzen Rundum als älterer Spieler. Und ja, ich glaube, die Zweifel habe ich zumindest am Anfang einmal relativ gut auslöschen können.
Jetzt geht's für dich in die Saison. Es beginnt mit einem torlosen Spiel. Es kommt ein weiteres torloses Spiel. War dir klar, dass es nicht von Beginn weg gleich vielleicht auch mit dem Tor klappt, dass man mitunter auch länger drauf warten wird müssen. Gibt Spieler, die mehr Partien als du absolviert haben und weniger Treffer dann auch am Konto haben. Wie bist du als jemand, der es gewohnt war, viele Tore zu erzielen, in die Saison gegangen?
Eigentlich ganz normal. Also ich habe jetzt kein Ziel vorgenommen, irgendwie viel Tore zu machen oder was auch immer. Ich habe einfach geschaut, dass ich jedes Spiel, was ich dort halt eine Chance kriege. Und so habe ich es auch, so muss man es auch angehen, glaube ich. Einfach schaut, dass man dort seine beste Leistung abruft, irgendwie. Und zu erkennen, was die Coaches wollen, was für eine Rolle du dort einnehmen sollst und auf was sie halt ihr Hauptaugenmerk legen. Und wenn das am Anfang Taktik ist, dann werde ich nicht versuchen, viel Tore zu schießen und nur offensiv zu agieren, weil dann wollen sie wahrscheinlich defensiv Arbeit auch von mir sehen, ob ich die umsetzen kann. Und auf das habe ich hauptsächlich Wert gelegt. Und dann auch immer wieder geschaut, dass ich nach die Spiele, bei uns war ja das ganz, ganz eigenartig, weil es war ein Benotungssystem dort. Und du hast jeden Tag nach dem Spiel, wenn du in die Kabine gekommen bist, ist ein Zettel gehängt und dann hast du, so wie nach Schulnoten, hast dein Rating gekriegt. Und da bist du schon ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl zu dem gelben Zettel hin. Und ja, wenn dann halt eins oder zwei draufgestanden bist, dann sag ich, oh, Gott sei Dank, cool. Das ist auch vielleicht dabei gestanden, das und das war cool. War jetzt gar nicht zwingend immer ein Tor. Oder du hast halt gesehen, da war drei oder vier und dann ist eh schon bei mir wieder die Alarmglocken losgegangen, weil ich ja nicht weiß, wie viel Geduld die mit dir haben. Und das wird auch nie irgendwie transportiert. Somit bist du eigentlich unter ziemlich hohen Stresslevel die ganze Zeit.
Das Spiel, vor du schließlich dein erstes NHL-Tor erzielen solltest, war ebenfalls ein Heimspiel am 10. Oktober gegen die New York Rangers. Kannst du dich noch erinnern, was auf dem Ratingzettel nach dem Heimspiel gegen die Rangers gestanden ist, quasi vor der Partie gegen die Sharks, wo es dann zum ersten Mal geklingelt hat?
Ja, das war ja die Vorbereitung noch gegen die Rangers. Also mein erstes Tor habe ich ja gegen San Jose geschossen dann. Aber gegen die Rangers, das war noch in der Vorbereitung und da hat es noch keine Ratings gegeben. Aber nach dem San Jose-Spiel war, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, ein Zweier wird es gewesen sein, den ich dort gehabt habe. Und das war gut für mich, in dem Fall.
1,5 Jahre, nachdem Rainer Diewis Österreich quasi auf die NHL-Landkarte setzt und als erster Spieler tatsächlich NHL-Eis berührt, bist du der Erste, der dann entsprechend netzt. Und auf die Gefahr hin, dass du die Geschichte schon Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Male erzählen musstest. Wie hat sich die Situation ereignet? Wie ist es zu Wege gegangen, dass die Scheibe dann auf einmal von einem österreichischen Schläger, wenn man so will, dann im Netz gezappelt hat?
Du wirst nicht glauben, ich habe es mir nachher selber nochmal anschauen müssen, weil das irgendwie für mich danach, ich habe sie vor dem Tor Backhand irgendwo, also hoch hingeschossen, Fangseiten, weil der Pass von hinten gekommen ist, aber ich habe es mir dann nochmal genauer anschauen müssen, wie das Ganze entstanden ist. Ich war, glaube ich, zuerst da im Eck drinnen und bin dann fast da und der Pierre-Marc Bouchard hat damals die Scheiben hinterm Tor gehabt und ich bin halt noch vor und habe so gesucht, wo die Scheiben rauskommen könnte. Er hat sie mir dann Backhand rausgespielt und ich habe einfach versucht, sie schnell zu schießen dort. War gar nicht jetzt so der große Schuss, aber ich habe gewusst, wenn ich da jetzt lang warte oder sie probiere annehmen, dann ist der Goalie auch schon da und deswegen habe ich dort einfach probiert, sie schnell schießen und die ist dann hoch, eben ins, ich weiß nicht, Kreuzig wird es nicht gewesen sein, aber zumindest über die Fanghand. Und dann war sie drinnen, ja. Und nachher, wenn man dann halt so hört, wenn du dann noch siehst, eben die Sirene und der Kommentator dazu, wie er dazu schreit, also das ist dann gleich nochmal ein bisschen cooler. Da habe ich dann schon eine Gänsehaut gehabt. Am Eis war es gar nicht so. Da habe ich nur gedacht, Gott sei Dank drinnen, erste angeschrieben.
Warst du dann noch geistesgegenwärtig genug, um da die Scheibe irgendwie zu holen? Hat das jemand für dich gemacht? Und ist dann auch der Originalpuck, der wirklich von deinem Schläger reingegangen ist, derjenige gewesen, der dir dann auch überreicht worden ist, einfach ein anderer getaped worden?
Nein, das haben sie schon gemacht. Also ich habe an das nicht gedacht. Da war ich schon ganz woanders mit den Gedanken. Aber das haben sie mir nachher, den Puck habe ich nachher gekriegt und das war der Originalpuck. Und hat auch noch das Minnesota-Logo und so drauf. Und ein bisschen zerkratzt ist auch. Und haben sie dann echt total cool gemacht. Ein Tape rundherum mit eben ausgedruckt, mit Datum und so weiter. Und dann habe ich noch, das haben sie so ein schwarzes, ist nicht Marmor, aber irgendwas so, schaut so ähnlich aus. Das haben sie dann da drauf gepickt mit unten einer Metallplaketten, mit Datum und Namen. Der Name war zwar nicht ganz richtig, also der Vorname zumindest nicht.
Und das war der Vorname.
Das Haar haben sie gefällt bei Christoph. Aber war mir egal. Hat einfach schön ausgeschaut, das habe ich noch immer. Und ja, das ist cool gewesen.
Sagt auch immer relativ viel aus über Eishockeyspieler, wo sie ihre Trophäen lagern. Ich kann mich an ein Interview, das ich mit Dominik Haschek mal führen durfte, erinnern, als er gesagt hat, seine Trophäen sind eigentlich alle irgendwo im Keller seines Ferienhäuschens. Wo ist diese Trophäe, wo ist dieser Puck bei dir?
Genau dort, wo es beim Dominik Haschek ist, nur im Ferienhäuschen. Also bei mir ist er nur im Keller.
Weil du gesagt hast, dieses erste Tor musstest du dir noch einmal ansehen, um es zu vergegenwärtigen. Es sollten 3 weitere folgen. Du hast 4-mal in der NHL als Torschütze dann glänzen dürfen. Ging es bei den anderen 3 besser? Konntest du dich da gleich dran erinnern oder musstest du dann diese Tore dir auch immer wieder ansehen?
Das ist relativ spannend, weil ich kann mich an keins von den 3 Tore mehr erinnern, die ich dann auch geschossen habe. Und das hat mir nur gezeigt danach, wie sehr ich da einfach in der Zone war, im Kopf war und versucht habe, dort einfach so gut wie möglich zu bestehen, dass man viele Sachen, die ich dort erlebt habe, die ich dort mitgekriegt habe, nicht genug genossen habe, beziehungsweise nicht bewusst irgendwie durchlebt habe. Und sehr viele Dinge, wenn ich jetzt so mein Vater hat mir ein Buch gemacht, damals mit so Fotos und so weiter, wenn ich die Fotos oft anschaue, denke ich mir, boah, zu dem habe ich zum Beispiel überhaupt keinen Bezug mehr oder keine Erinnerung mehr. Und gewisse Dinge fallen mir dann wieder ein, wo ich sage, ah ja, genau, das war cool und so weiter. Aber die Zeit für mich, muss ich ehrlich sagen, die ist sehr schnell vergangen. Und wie gesagt, ich war da, die habe ich nicht bewusst so genossen, wie ich es vielleicht hätte sollen. Da war ich echt in der Zone die ganze Zeit.
Gibt es dann aber vielleicht auf der Kehrseite Dinge, die dir sofort in Erinnerung schießen oder die immer wieder vor deinem geistigen Auge ablaufen, die vielleicht auch trivial sind, aber trotzdem auf NHL-Eis passiert sind?
Ja, also es waren schon Dinge. Allein schon, wenn man das Spiel anschaut und die Mitspieler so sieht, wie sie tun und diese Goons, was die für einen Job da drüben haben und wie ja jeder versucht, auch wenn du die Spieler beobachtest, man damals war Dopingkontrollen, hat das gerade angefangen. Aber wie sehr da jeder versucht, irgendwie zu bestehen. Der eine hat halt Talent, der andere, der muss einfach jeden Tag sich zu Tode arbeiten, einfach dort, dass er das Leiberl hat. Und wie diese AM-Farm-Team noch haben, das Bestreben, da hinaufzukommen und wie groß da der Konkurrenzkampf ist, wie hart das ist und was Jungs da und Männer da durchmachen, dass sie dort oben bestehen können. Ich meine, das war in meiner Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, wie gesagt, es ist 17 Jahre her, aber das ist echt ein taffer Job gewesen und da warten so viele und die Konkurrenz war so groß, also das ist mir immer wieder, das kommt mir immer wieder zwischendurch, dann auch die Leute, die dann gestorben sind, also wie Sergei Scholtok damals durch einen Herzfehler, der ist damals, wo ich noch gespielt habe, von der Bank runtergefallen und war damals noch nicht, ist er noch nicht gestorben, aber 2 Monate später an der gleichen Sache, wo man dann einfach dort sitzt und nicht weiß, was da abgeht. Dann der Derek Bugert, wenn man sein Schicksal kennt, mit dem habe ich im Farmteam zusammen gespielt und auch Tag ein, Tag aus, so ein Goon, wenn der auf die Platten geht, das ist, glaube ich, da kann man einfach nicht reinschauen. Und jetzt kommen immer wieder so Berichte über diese Situationen auch hoch. Also das hat mich schon immer ein bisschen beschäftigt und es war irgendwie schon spannend da zu sehen, wie verbissen da viele sein müssen oder sein, dass sie dort einfach bestehen können. Ansonsten war für mich so das, was hängen geblieben ist, ja, einfach das rundherum, die Geschichten, die ich vorher erzählt habe, auch für mich das, wie ich durch das Ganze durch bin, was für ein Medienhype da war eigentlich, mit dem ich auch schwer umgehen habe können, weil für mich eben war das jetzt nicht so was Besonderes. Ich habe halt einfach jeden Tag geschaut, dass ich mein Bestes gebe und dass ich so lange wie möglich da drinnen bleibe und dass das dann so ein Riesenhype ist und medial halt auch brutal damals war. Das war auch irgendwie schwer nachvollziehbar für mich. Also ganz, ganz komisch, ja, die Zeit.
Der Goon ist in der modernen NHL ja Gott sei Dank eine vom Aussterben bedrohte Art, gibt es eigentlich so fast gar nicht mehr. Aber dieser immense Leistungsdruck, dass 20 Leute sofort dastehen, wenn du vielleicht mal ein paar Spiele nicht spielst, das ist immer performen müssen. Gab es so einen Punkt, wo dir diese bisweilen auch Perversion des Systems so schlagartig bewusst worden ist?
Ja, das war eben das wahrscheinlich, was ich gerade vorher angesprochen habe. Einfach zu sehen, wie verzweifelt oft da die Spieler an das Ganze rangehen, wie verzweifelt ich auch an das Ganze rangegangen bin, wo du sagst, boah, man hat irgendwie keine Zeit zum Durchatmen und irgendwie was einmal zu genießen oder zu schauen. Ist natürlich wahrscheinlich auch Typsache. Ich weiß nicht, wie das die anderen Jungs beschreiben, die jetzt schon, weiß ich nicht, wie viele 100 Spiele drüben haben. Die haben da sicher auch einen eigenen Zugang dafür, oder vielleicht ist das für die nicht so massiv gewesen, wie ich das empfunden habe. Aber ja, es ist schon heftig. Also dieser Druck, den man da tagtäglich hat, der ist nochmal mal Stufen anders, als man da in Europa das gewohnt ist. Und zwar, wenn nicht sogar zwei Stufen.
Dieser permanente Druck, dieses permanente Performen müssen. Einerseits das Gefühl haben oder bekommen haben, du kannst dort mithalten. Zu wissen, du kannst in dieser Liga auch Tore schießen, aber dann mitgeteilt zu bekommen, das war jetzt nicht gut genug. Es gibt das One-on-One mit dem Coach, der dir offenbart, es geht in die American Hockey League. Wie war das damals? Hat sich das für dich abgezeichnet, dass es so weit kommen könnte?
Ja, definitiv. Also ich habe selber gemerkt, und das ist eben das, was ich auch ganz zu Beginn gesagt habe, ich habe mir nicht, also im Nachhinein war es klar, dass ich dort nicht 300-400 Partien haben werde, weil ich einfach diese Belastung an den Körper, beziehungsweise auch die Mentale, die ich mir dann zusätzlich halt noch aufgelohnt habe, die hat halt irgendwann sein Limit erreicht und bin dann auch mal krank gewesen, auch ziemlich hohes Fieber gehabt, was ja auch schon überall so Anzeichen waren, dass sagt, so jetzt brauchst du mal Ruhe und eine Pause, weil so kannst du es nicht weiterfahren. Und das hat sich dann schon abgezeichnet. War in meinem Vertrag so geregelt, dass wenn ich 35 Partien oben spiele, dass ich dann das ganze Jahr oben bleibe, also dass ich diesen One-Way-Auszeit kriege. Und ja, also im Nachhinein für mich total nachvollziehbar. Ich hätte wahrscheinlich als GM auch gesagt, so, jetzt hat er 34 Partien gespielt, die Leistungskurven geht bergab, werden wir jetzt nicht schauen, dass wir noch vielleicht 10 Partien herumhalten und dann den ganzen One-Way zahlen müssen, beziehungsweise ihn umhalten müssen, wenn die Leistung nicht passt. Und das habe ich, ja, es war trotzdem hart. Also, wie sie mich dann reinholen, habe ich schon gewusst, wie es geheißen hat, du komm mal rein, dann habe ich gewusst. Und dann haben sie halt das so gut wie möglich probiert zu kaschieren mit, ja, so wie es halt viele Spieler sagen, was ich halt im Nachhinein dann mitkriege, wenn du im System länger drinnen bist, wo sie dann an jeden sagen, du, ja, jetzt gehst runter, mal Selbstvertrauen holen und wirst sehen und nächste Saison gute Vorbereitung und das sagen sie an jeden Spieler. Und dann im Farmen war es halt dann auch spannend zu sehen, dass sie halt viele Spieler an das jedes Jahr immer wieder an das glauben, kriegen eigentlich immer wieder das Gleiche erzählt, wirst sehen, nächstes Jahr ist dein Jahr und trainier hart und dann kommst du auf ihn, dann kriegen sie vielleicht ein, zwei Partien mit oben. Und im Rest tun sie wieder in der AHL. Und so vergehen da Karrieren, wo man halt von Jahr zu Jahr glaubt, jetzt ist meine Chance. Und das war irgendwie auch spannend zu sehen, wie lange da die Jungs wirklich dran hängen. 30-Jährige, 35-Jährige, die nur immer hoffen, dass das jetzt endlich soweit ist. Und das war nicht immer so leicht zu sehen. Ich habe die Option immer gehabt, dass ich sage, ich gehe wieder zurück, wenn halt nicht ist. Aber die da drüben haben das wahrscheinlich nicht immer. Sie haben zwar die Möglichkeit, dass sie nach Europa gehen, aber wenn du den Mindset hast oder immer das im Hinterkopf hast, vielleicht ist das ja da nächstes Jahr. Und da ist auch so, dass von Verdienst her in die Farbteams, also da kannst du nicht so wie in Europa, wenn du halbwegs gut spielst, da ein bisschen was auf Zeiten legen, sondern dort bist du eigentlich relativ am Limit immer wieder.
Jetzt wirst du zum ersten Mal vertröstet und wird dir gesagt, hol dir doch mal das Selbstvertrauen im Farmteam und dergleichen. Gab es für dich dann aber einen Punkt oder hat man sich da auch vorher schon mit den Spielern ausgetauscht, wo für dich dann klar war, ich werde das nicht mit mir machen lassen, ich versuche quasi under my own terms aus diesem Cycle auszubrechen?
das mit mir machen lassen, habe ich nicht so gesehen. Also es war jetzt kein Trotziges oder irgendwas, aber ich habe gewusst, dass es schwierig wird, das Jahr, also was sie mir dann im Jänner runtergeschickt haben, dass ich das Jahr nochmal raufkomme. Das war für mich eher unrealistisch, habe ich auch gemerkt, dass sie das immer so machen, dass am Ende der Saison sie die Jungs, die aus dem Farmteam, die gut gespielt haben, dort, dass sie denen auch immer wieder Zuckerl geben und die raufholen und dann oben spielen lassen für 10, 15 Partien. Also da habe ich schon gewusst, dass für die Saison mit der Zug abgefahren war. Und mit den Aussichten aufs Lockout war ich schon dazwischen, dass ich mir gedacht habe, naja, das probiere ich das jetzt noch ein Jahr oder tue ich mir das noch einmal an, weil es da mental sehr zermürbend war. Und dann habe ich schon wieder nach Europa geäugt ein bisschen. Habe dann aber auch durch den Agenten, den ich drüben gehabt habe, der hat gesagt, du, das Lockout, das wird nicht lang sein, wirst sehen, im Dezember geht's los und dann hast du im Farmteam gespielt, also komm wieder rüber, spiel im Farmteam, fang an und dann hast du oben eine super Chance, dass du gleich startest, wenn es losgeht. Und das habe ich mir halt einrennen lassen und dann ist halt gegangen, also September war nichts, Oktober war nichts, Dezember war nichts und dann war Jänner auch nichts und dann war die Saison gegessen. Ja, und unmittelbar drauf habe ich dann im Farmteam das halt noch fertig gespielt bis März und dann habe ich eben eine schwere Verletzung gehabt, einen Bandscheibenvorfall, wo ich dann einseitig runter mehr oder weniger gelähmt war. Also nur mehr den Fuß raufziehen, habe keinen mehr runterdrücken. Also von dort weg ist dann eigentlich der andere Leidensweg losgegangen mit den Verletzungen.
Wenn du auf dieses Abenteuer NHL zurückblickst, würdest du im Nachhinein sagen, Eishockey in Nordamerika spielen hat Spaß gemacht?
Ja, oben schon. Also es war damals das Eishockey ganz anders. Also wenn du oben gespielt hast, das war eigentlich oben was fast leichter als unten zu spielen. Weil unten war es wirklich, also Farmteam jetzt da, war wirklich ein Gehacke, da waren halt Spieler dabei. Heutzutage ist ja das auch schon anders. Das sind wirklich gute, hochklassige Spieler in die Farmteams, die gut Eishockey spielen können. Und es ist nicht mehr, weiß ich nicht, ob es so körperlich noch ist. Eben, du sagst, diese Guns gibt es auch nicht mehr, was bei uns noch waren, die halt einfach nur da sind zum Zerstören. Da hat das Eishockey schon eine gewisse Qualität bekommen. Und da war es oben irgendwie leichter spielen oder die Bässe sind aufs Plattel gekommen. Also du hast nicht zwingend in den Schuh reinschauen müssen, weil du gerade von hinten irgendwie eine Flanke rausgekriegt hast. Das war unten schon schwieriger. Und da hast du dann halt geschaut, eher mal den Kopf oben losen, anstatt du runtergeschaut hast, dann ist halt die Scheiben weg oder ist halt nichts draus geworden oder ist halt runtergegangen. Und unten war schon ein ziemliches Gehacke, muss ich sagen. Das hat auf Dauer war das kein schönes Eishockey für mich. Für meine Begriffe auch zu körperlich, da ist fast nur mehr dann gecheckt worden in gewissen Partien. Und Kraft halt auch noch zusätzlich. Also da war es, das war kein schönes Eishockey mehr. Da war dann schon cool, wie ich nach Europa wieder zurück bin.
Dieser Leidensweg, beziehungsweise diese Knochenmühle, American Hockey League, deine Verletzung, wo war so, oder und auch dieser Leidensweg, was war da danach dann vielleicht der Punkt, wo du gedacht hast, jetzt macht mir der Beruf Profi-Eishockeyspieler wieder richtig Freude?
Es war von dort weg war es eigentlich immer schwierig. Es hat Punkte gegeben, was mir schon immer Spaß gemacht hat, vor allem wieder nach Klagenfurt wieder zurück bin. Das war sehr cool. Das Jahr in Schweden war richtig hart. Also da war ich kein ganzes Jahr, weil ich dann wieder einen Bandscheibenvorfall gehabt habe, eben zu früh angefangen nach der OP. Und von dort weg habe ich eigentlich, mein Fuß war hinunter, war nicht mehr der einmal war. Und irgendwie ist er heute noch nicht wirklich wieder da. Also auf die Zehenspitzen kann ich mich auf dem linken Fuß heute noch nicht stellen. Das ist weg gewesen. Und somit hat sich mein ganzes Spiel verändert. Eislaufen war sehr schwierig, weil am Anfang dieser Abdruck von der Zehenspitze, der war so gut wie nicht gegeben. Also übersteigen war extrem zart. Und da war dieses Schwedenjahr für mich richtig heftig. Hab's dann aber irgendwie geschafft, wieder in Hamburg dann Fuß zu fassen, auch unter den Voraussetzungen, dass halt mit meinem Rücken nichts mehr ist. Und aber von dort weg war das Eishockey punktuell schon lustig, aber zu großen Teilen auch richtig zart, weil du halt diese Schmerzen beziehungsweise diese ganzen Bewegchen, die du hast, immer extra halt behandeln hast müssen, auch mit der Angst im Hinterkopf, dass das halt wieder passiert, weil dann ist richtig aus. Also es war dann schon immer richtig mühsam und da hat mir das Profileben dann nicht mehr wirklich so Spaß gemacht, wie es sein hätte sollen.
Das Profileben klingt dann kurioserweise mit, und du hast es vorher schon angesprochen, André Siusin aus, der in deiner letzten Profisaison in Klagenfurt den KAC dann gegen Saisonende noch verstärkt hat. Inwieweit hat man sich da dann auch noch über die alten Geschichten ausgetauscht und über diesen ganzen Wahnsinn NHL?
Ja, er hat mir da ja dann nachher im Bus, im KC-Zeiten noch ganz andere Geschichten erzählt, wie es eben für die russischen Spieler war zu der Zeit damals, weil er trotzdem noch mit Heimat und so weiter, da hat es eben gewisse Dinge gegeben, über die er diskutiert hat, dann wie er auch drüben lebt, dass das nicht so leicht war für ihn als Russe. Und ja, also das waren ganz coole oder arge Geschichten. Und das über die NHL-Zeit, da haben wir dann halt ein bisschen geplaudert, was wir halt so in Erinnerung gehabt haben. Ich gesagt, ich war jetzt nicht so lange drüben, dass wir da viele Geschichten hätten. Ich war auch nur Roomie mit ihm, glaube ich, 2-3 Wochen. Danach war ich mit Richard Parks zusammen. Es hat dann immer gewechselt ein bisschen und mit Burns war ich dann ganz zum Schluss. Ja, aber sonst ja, hat man schon immer wieder diskutiert und auch gewitzelt über die Sachen, die halt waren.
Du blickst, und ich glaube, das ist über die letzte halbe, dreiviertel Stunde ganz gut rausgekommen. Du hast mit gemischten Gefühlen natürlich zurück und ist schon klar, dass es mittlerweile eine andere Liga, die sich entwickelt hat, auch was das Spielermaterial anbelangt. Aber wenn du heute einem Jungprofi was mit auf den Weg geben könntest, der den Traum NHL hat, was ist das? Was würdest du dieser Person raten, wenn sie dich vielleicht auch um Rat fragt?
Ja, das ist schwierig, weil das ist natürlich typabhängig. Also wenn er so ein Grübler war wie ich, dann ist es, ich glaube, fast unumgänglich, dass er auf das schaut, dass er da einen hat, mit dem er sich austauschen kann, der ihm da mental zur Seite steht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn drüben schon nicht die Kommunikation da ist, oder man kann sich auch drüben jemanden nehmen, der auf das schaut. Ja, und um einfach mit dem Ganzen irgendwie ein bisschen gechillter umzugehen, eine gewisse Ruhe zu haben, dann, ja, was könnt ihr dem sonst noch raten? Ist ganz schwer. Also ich glaube, du musst einfach dein Mindset immer wieder Tag für Tag abrufen können und die durch diese harten Zeiten, die drüben immer wieder entstehen und durch diese ständige Spielen und die Reisen und so weiter, einfach einen hohen Wert auf der Fitness, auf dein Leben. Also du musst dort einfach durch und durch Profi sein. Wenn du dort nur die kleinste Möglichkeit auslässt, dein maximales Potenzial abzurufen, dann hast du entweder brutal viel Talent, mit dem du es wettmachen kannst, aber die meisten Spieler haben auch dort sehr viel Talent und sehr viel Einsatz und Arbeit. Also ich glaube, dort ist einfach die Luft zu dünn, dass man sie erlauben kann, irgendwo was nicht zu machen, was einen, sei es jetzt für den Körper, für das Mentale oder was wegzulassen, wo man nicht sein Leistungspotenzial abruft. Und wenn man das nicht im Hinterkopf hat und das irgendwie mal schaut und ein bisschen zu locker angeht, dann wird's schnell gehen, dass du nicht mehr dort spielst oder halt, dass das sehr schwer ist, dass du im Fuß fasst.
Ich habe es eingangs erwähnt, du bist einer der Wegbereiter gewesen. Nach dir sind dann Leute gekommen wie ein Thomas Warnig mit weit über 1000 Spielen, wenn dieser Podcast online geht. Michael Raffel, der sein 500. Spiel in der NHL dann hoffentlich absolviert haben wird. Wirst du so die Österreicher gesehen, die nach dir gekommen sind? Wirst du die auch mitverfolgt?
Ja, immer wieder mitverfolgt natürlich. Was die Jungs da leisten, nach wie vor leisten, ist eh cool und super. Also das ist schon, das kann man wahrscheinlich eher nur nachvollziehen, wenn man selber drüber mal war und weiß, wie hart das Geschäft dort ist. Und wie oft man sich da immer wieder zusammenreißen muss und überwinden muss, dass man dort einfach bestehen kann. Das verfolge ich sehr wohl. Ich verfolge auch Spieler, die es probieren und was dann halt nicht funktioniert hat. Was für mich aber auch kein Zeichen von Schwäche oder Misserfolg ist, sondern einfach zeigt einfach nur, dass du genauso ein bisschen ein Glück brauchst. Zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht eben, so wie es bei mir war im Camp, die 2 Tore machst, oder halt davor eine gute Saison hast oder was auch immer. Also es muss einfach irgendwie zusammenpassen und du musst halt in dem Moment wirklich auf dem Top-Niveau sein, damit du dort einmal den Fuß reinbringst als Österreicher. Und ja, ich glaube, so wie der Reinhard und ich, wenn man jetzt immer davon redet, die Ersten, wir haben sicher wahrscheinlich die Türschneuen einmal in die Hand genommen und runterdrückt, aber so richtig die Tür aufgemacht haben dann natürlich auch die anderen Jungs mit ihren langen Karrieren drüben, so wie der Thomas oder der Michi. Die haben dann schon eine ganz andere Dynamik da reinbekommen. Aber eben, ich glaube einfach, dass es der Große oder der Verdienst, den wir, glaube ich, der Reinhard und ich da vielleicht gehabt haben, war gar nicht so sehr, dass wir die Österreicher bekannt machen drüben, sondern dass man einfach vielleicht sagt, und wir sind beide aus kleinen Vereinen gekommen, mit jetzt auch nicht der großen Grundausbildung und haben jetzt auch nicht diese Riesenkarrieren in Österreich gehabt. Und trotzdem hat es funktioniert, wenn man einfach hart arbeitet und an sich halt feilt und an einem Mindset hat. Und ich glaube, das war cool für viele zu sehen, dass das auch möglich ist und nicht nur so ist, dass man sagt, ja, das ist so weit weg, wie es für uns war, sondern dass es wurscht, wo du herkommst, eigentlich immer möglich ist mit den richtigen Voraussetzungen und dem richtigen Einsatz.
Ich kann mir kein besseres Schlusswort wünschen. Ich sage vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und ja, verbeuge mich, ziehe den Hut weiterhin vor den ersten NHL-Torschützen Österreichs.
Ich sage auch danke, es ist für mich einmal, sage ich bei jedem Interview auch, was um das geht. Eben, du merkst, ich sehe ja selber immer, gewisse Dinge habe ich vergessen und durch das kommt es oft wieder hoch, wo ich mich dann dran erinnere oder wenn du eben Fragen stellst, darum ist das für mich einmal ganz, ganz wertvoll zum Aufarbeiten ein bisschen.
Unsere Liga, dein Spiel. Der neue Ligasponsor der Ice Hockey League, Bet at Home, hat ein tolles Angebot für alle echten Hockey-Fans. Spiel mit und hol dir jetzt einen Ice Hockey League Quotenboost auf Bet at Home. Zusätzlich verlost Bet at Home einmal zwei Tickets für ein Ice Hockey League Spiel deiner Wahl am nächsten Spieltag. Geh einfach auf die Bet at Home Facebook-Seite und schick uns eine Nachricht mit deiner Lieblingsmannschaft. Bet at Home. Das Leben ist ein Spiel. Rechtlicher Hinweis, Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter spielerschutz.eu. He's been one of the very pleasant surprises in terms of the import players that have come to the Bet at Home Ice Hockey League in this season. He's one of the more interesting characters on and off the ice, and it's been long overdue to get him on the podcast. It's no other than Tony Camoranesi. And Tony, first of all, thanks for joining Hockey O'Clock.
Yeah, thank you for having me.
Tony, the official name is Anthony. Is it Tony for all the people, or would you prefer Anthony, or is Anthony just the name your mother uses when she wants you to do something?
That's exactly how it is. I go by Tony, but when my mom was mad at me when I was growing up, you'd hear Anthony, and that's how I knew to stop whatever I was doing. So I prefer Tony, though.
Tony, it's been an interesting couple of weeks, obviously, in Graz. If we look at the season as a whole, with the COVID stoppage, with the early win streak, with the losing streak, with the coaching changes, would you say this has been the most turbulent season as a pro you've had so far?
I mean, yeah, I think, you know, just the biggest thing for me has just been the COVID thing. I mean, obviously my first year in Europe was last year, having that season end early, having the prolonged off season where, you know, you really don't know what's going to happen, if seasons are starting or not, finding a good place, you know, coming here. And then, like you said, there's just been ups and downs, which I guess is just part of everything. But, you know, there's some just little things you don't realize, or maybe you take for granted. But now with the COVID and all that, it's been a little bit of an adjustment, but, you know, we're all as a team going through it together. And fortunately we have a good group of guys in that locker room that, you know, have all for first time guys like me in this country. And, you know, it's actually, I think it's moved pretty well, other than the one little bump with the outbreak. But overall, it's been pretty good, I think.
We're recording this conversation on a Thursday. The conversation will go online on Tuesday. So there are going to be two games in between. And by then, we might be talking about a win streak. But as of right now, you're looking at another two-game losing streak. I want to take you back to the game in Innsbruck this past Sunday, a game we were lucky enough to broadcast on Pulse 24. You got off to a hot start, took a or led 2-1. It went to the first intermission with 2-2, and then Innsbruck scored 4 unanswered. What happened during that first intermission in the locker room?
Yeah, like you said, I mean, I thought our first period was a good period, and you know, obviously they're a high skilled team that can score, and I think we went in feeling good, and then, you know, unfortunately we gave up a couple there, and you know, I just think for us at times, you know, I think we have a good team, we just have to kind of put it all together, and you know, I think it's a big like something on every team is like trying to put together a full 60 minutes. You know, just because you play a good 20 minutes doesn't mean you can lay off the gas a little bit. And at times that's, you know, that happens on every team. And, you know, Innsbruck, I think we kind of let off a little bit there, and Innsbruck, a good team with a lot of skilled players, kind of took advantage of it.
Was there a moment that you were maybe able to isolate or pinpoint where momentum shifted, or was it just one of those games where the opposing team got on a roll?
No, I think it was a little, kind of a little bit of both. You know, they have a very strong power play, and they, I want to say, I think we're 3-for-6 or something like that on the power play that night. You know, obviously that's something that can't happen, and we knew they have that skill on that power play, and you know, unfortunately, that's just the way it went that night.
For Graz, it's been a tale of two seasons, more or less. You started out hot and then you cooled down considerably. What's the current squad missing that the one at the start of the season had?
You know, I think obviously, like you said, it's been a little bit up and down, but I think, you know, at least from my point of view, you know, I think being able to go on that run early shows that we have the ability to do that in this locker room and to win games. And, you know, obviously at the end of the day, it's about playing your best hockey at the end, which I'm hoping that, you know, we played some good games here recently and hoping that we can kind of get that going. And, you know, every team like says that, you know, it's about how you play at the end, but, you know, going through some rough patches, you know, can be quite helpful going into the playoffs because things don't always go your way. And, you know, a team that has zero adversity throughout a whole year, and sometimes it goes against you in the playoffs and you don't know how to respond. So, like you said, it's been a little bit up and down, you know, hoping, you know, I know we have the group of guys in the locker room to put it together. And, you know, that's kind of just our main focus right now.
You were talking about adversity, and granted, there's been lots of adversity in this current season. Is there a way that you try to tackle adversity and take on adversity? And if so, what's your way of dealing with it?
It's just, you know, when you're at the rink, focusing on what you have to do. Myself, what I need to do both on and off the ice there, whether it's workouts, practice and whatnot. If I can, especially in a new city, being able to experience some things that, you know, are completely different than I would be able to back home, which is obviously cool away from the rink. But when we need to do as a team and what I have to do individually to help my team win.
Now, it's not not fairly common to go from Norway to Austria, or to go to Norway in the first place to play pro hockey. What led to you coming over to Europe, and how did you get to Norway?
So I had obviously played, I think it was 3 years after college, and I was just kind of, my cousin had played in Europe, and, you know, it was just an experience that I feel like I really wanted to try, to be able to play a professional sport in a country and get to travel abroad is an amazing experience. And so when, as I had been kind of contacting with my agent and looking around, a friend of mine from the same hometown as me, Kurt Davis, was on the team in Storhamar. I just kind of said he thought I'd be a good fit. Kind of put my name out there to the general manager and coach, and we were able to kind of work out a deal. And it was a great experience for me last year. And obviously having Kurt there for my first experience in Europe was invaluable, honestly.
How so?
You know, just for me, he's been over in Europe for, I want to say, 9 or 10 years. He actually played, I believe, in Vienna here. But so he's known kind of, he knows all the little like details. So like when I got there, he picked me up from the airport. You know, kind of just showed me around town. He had been there for the year before. So in all of that, and any questions I had, whether it's before I got there, dealing with contracts, just little things, you know, adding things in contracts that I had no idea. And then once I got there, you know, helping me with some of the language barriers there. And also, he loves to golf, so I had a golf partner when I got there. So that was obviously fun for us too.
Now, Norway is not your everyday league to start a European career. Obviously, you had help to settle, but what was maybe the weirdest thing that struck you about Norway or Storhamar when you got there?
You know, wouldn't really say it's weird, but like just the adjustment of the language barrier for me. I mean, even like in pro back home, I had played obviously with Europeans, but at the end of the day, everything is in English, and you came over here, and fortunately in Norway and in Graz here, everyone can speak English, but when like a lot of the side conversations are not in English, so it's a little bit harder sometimes to, you know, if you're kind of out with a group of guys to hop into a conversation when you don't really know what's going on. But for the most part, both in Norway and here, the guys have been awesome, and you know, keep me, myself, and all the imports are always involved, and that obviously makes the transition a lot easier.
Now, if you had to compare and contrast the league in Norway and the Bet at Home Ice Hockey League, what points would you try to mention and raise?
You know, I love my experiences in both. I think here in this league is just the level of hockey is phenomenal day in and day out. You know, you have to come to the rink ready to play against every opponent, and I think that's something that is obviously what you're looking for when you're playing. And, you know, last year in Norway, I was on a really good team, and it did help. I was playing with a guy like Patrick Thorsen all year. You know, I mean, that was awesome being able to play with a guy like that and being on a winning team. Both our coaches, Mika Almo, was awesome for me last year. So I think both leagues are awesome, but coming to this league is just the level of hockey has been phenomenal all year long.
Now lead me through that process from the season being stopped due to COVID, and then going through a summer of uncertainty with the virus still spreading, and then deciding to eventually head to Graz. How did this process go?
Yeah, it was definitely a little bit different. you know, early on, talking with my agent, hearing a lot of positive things, obviously coming into this year, some teams in different leagues, obviously no one really knew what was going to happen. So it was just a lot of waiting, and kind of throughout that time, it was a lot of anxiety, honestly, just hearing teams are interested, but we don't know, we can't sign anybody. We don't know what our budgets are. So it was honestly just summer of a lot of uncertainty and just trying to focus on training and things that I can do. And, you know, honestly, my agent had just kind of told me early on, and then at the end that here in Graz, that Doug was very interested. And, you know, again, it was a lot of waiting. And then as it came down to the end, we were able to, you know, get in contact and iron some things out. So, I mean, I know a lot of friends of mine that were playing in Europe, you know, had to wait a lot longer than me or still don't have jobs. So, you know, I'm very fortunate to be able to be here. And, you know, it is just a long summer of waiting, really.
Now, Doug Mason, obviously the one who did part of the recruiting or a big chunk. When he got the boot, and obviously that's the nature of the business when you're stumbling into a losing streak of historic proportions when you regard Graz's franchise history, how did you or when did you find out that Doug Mason was let go?
Pretty much just kind of found out that as everyone else did, and kind of like the same day. And you know, obviously he was pretty much the big reason why I was here. You know, I have a lot of respect for Doug. He's a great guy. But like you said, I mean, it's part of the business. It's not something that you enjoy. I think for us having Jens be our assistant coach, be promoted, I think that helped the adjustment, especially at this point in the season. It's hard to bring in a completely new guy, but having Jens, you know, come in here, I think he's done a good job so far. You know, it's like I said, it's never easy. When something like that happens, it is part of the game. And, you know, like you said, you wish him the best of luck, and, you know, just, it's time for us, you know, maybe get a fresh vantage point from Jens. And, you know, I think he's done a good job. And for us as a team, it's, you know, we just have to focus on doing the things that we need to do to win.
Then again, it doesn't happen all too often in one's career that there's a mid-season coaching change. What does Jens Gustafsson try to do to do differently? Has everything stayed the same, or have there been certain areas where he is trying to set a new course, so to speak?
Yeah, I mean, you don't want to change things too much, but I think, you know, kind of changing up some system things that, you know, different coaches prefer different things, whether it be the penalty kill, kind of changing up lines, maybe a few system things here. But I mean, at the end of the day, whether whoever is behind the bench, you know, I think a big thing that, you know, Jens is focusing on is, you know, making some little changes, but at the end of the day, it's putting in that effort. And, you know, if we're putting in the effort and doing all the right things, doing the little things, that's going to make the difference at the end of the day.
How is he trying to hold you accountable? From the outside looking in, he seems like a very, very calm guy, but is that just on the outside? And is there a different Jens Gustafsson in the locker room?
Yeah. I mean, I think he's a calming influence, but he's very detail oriented for sure. You know, he's able to kind of sit guys down and watch video, and kind of show us the things that he wants us to do. And when we make the mistake, he definitely does hold us accountable. And I think that's a big thing, on any team or in any league, is having a guy like Jens who is holding you accountable, but at the same time is showing you what you need to do as well. So I think, you know, especially when you're changing the system, to be able to have a calming influence like that, who's holding you accountable as well as showing you what he means by certain things, I think, you know, that's huge.
as we were talking about adversity earlier, when you were incoming to Graz and approaching the season, how happy were you that one of your former college teammates, Parker McKay, would be on the 99ers as well?
Yeah, I mean, I think that's obviously huge. Like I said, the year before having a buddy, and you know, when my agent had kind of said this was going to be a kind of a big possibility here, I had looked up the roster and I actually saw that Travis Aletzik was on the team, and I had met him a few times since he also went to the same college I went to. Was a little bit older, but I was able to get his number or his phone number and reach out to him about, you know, Diddy, the team and all of that. So that was helpful. And then finding out that Parker was going to be on the team as well was huge. We played 1 year of college together. So obviously having him here was awesome. Lived in the same apartment building as I did. And so, you know, being able to have a guy like that obviously makes things a lot easier. And especially being able to, you know, we're both new to the city, and to be able to go out and kind of venture around together and kind of go to places. So that was obviously something that, you know, was awesome to have him here with me.
And then of course things again turned in this strange season, and Parker McKay, who graced the podcast by the way a couple of weeks ago, so you're the second Minnesota Duluth Bulldog to do so. He announced his retirement after another injury. How did you find out? How did he try to tell you his decision to call it quits?
Yeah, I mean, I obviously after that hit, you know, it definitely didn't look good. And like I said, we live in the same apartment, so you know, I just kind of talked to him, and it seemed like that was the way he was going to go. Was to make that decision. You know, obviously I still talk to him and I wish him the best. And, you know, obviously you never like to see someone's career end that way. But, you know, he's a great kid and he'll be successful in whatever he chooses to do.
But this instance and obviously injuries have been piling up in this career. At what point do you go, well, maybe a couple of years down the road, this could be me. There's a finite end to everybody's career.
Yeah, I mean, I think that obviously to see that is, you know, it kind of gives you that appreciation that, you know, any day can be your last. And, you know, obviously it was very unfortunate. You know, for me, I try and take it one day at a time and not worry about that kind of stuff. And, you know, just play and enjoy every day at the rink with the guys. And, you know, I think I talked to Parker a couple of days ago, and I mean, that's the biggest thing he said, is just missing being at the rink with the guys. You know, obviously it's a little bit of an adjustment, but I mean, for me, you just have to go to the rink every day and enjoy being around the guys and working hard.
Brought you on the podcast for a couple of reasons. One of the more interesting ones is that you and social media obviously don't mix and mesh all too well in a day and age of so many players being so open about their lives and careers, not only on the rink but obviously off the ice as well. Why has social media eluded you so far, or the other way around?
Yeah, I mean, I had some Facebook growing up, but I, you know, I just, it's just never been something that I wanted to spend my time doing. I do have a Twitter account. I don't really post a whole lot, but I mean, I definitely look at it. You know, I just for me, that's just, I don't know. It just hasn't been something that has been of all that interest to me. I definitely understand why people do it and why people use it. But for me, you know, it just hasn't been something that, you know, just, it's been something that I really wanted to do. I don't know.
And if you were to get on social media, you'd immediately be number two within the Cameron Nacy household. We've been mentioning it on the air a couple of times when we talked about your sister Dani. Obviously, we've got with Terry Horney, her former national team goaltender in Austrian women's hockey as a pundit on the air. So women's hockey is always a big topic, but when talking about your sister, at what point did you know she's got all the tools to be very successful in women's hockey?
Yeah, I mean, growing up, she always participated in kind of the guys' age, playing with them. So, you know, I think that helped her early on, and you know, just kind of watching her progress from high school and everything, it's been phenomenal. She works just as hard or harder than anyone I've ever seen, which, you know, is awesome. I've kind of skated with her a little bit this summer, her and some of her teammates, just with all the COVID, there was, you know, being a lot of ice was hard to get. So we were splitting the ice with me and some of my friends and her friends, and, you know, just being able to see that not only the skill she has, but the work ethic and the amount she cares is obviously special. And for her to be able to win the gold medal is fantastic. And to do as well as she did, you know, I was in Utica, New York, watching the game at a local bar right next to where I was living. The guy kept the bar open for me and a couple of my teammates since the time it was a little bit later. But to be able to watch her win, was a phenomenal experience.
Obviously we're talking about the Pyeongchang Olympics in South Korea. Of course it was another USA against Canada final in women's hockey. Do you remember the very first interaction that you had with your sister after she became an Olympic gold medalist?
You know, I obviously had watched a game and I just kind of sent her a text message and said congratulations. Obviously the time frame or the time was a little bit different, but I think it was probably a couple of days later was able to call her and just say congratulations. And you know, obviously after that, they were pretty busy doing all the travel and TV appearances and stuff after that. So, you know, obviously when I came back from the season, it was probably the first time I saw her after that. But, you know, just the text message saying congratulations and how proud of her I was, you know, to be able to live out her dreams like that is, you know, something, you know, that you just feel, you know, super happy for her and super proud of. Like I said, I mean, she works so hard and definitely deserves it.
When you saw her for the very first time with the gold medal around her neck, around her neck, what was going through your head when you saw that image?
Oh, you know, it was just a super happy moment, I'm sure, for myself and my family. And I know she was definitely super happy to have both my parents and my older sister were there. And actually one of my cousins flew there as well. So she was surrounded by her friends and family. Unfortunately, I wasn't supposed to be there, or I couldn't be there with my hockey. But, you know, being able to see it, you know, it was just a super happy, proud moment for me. And you know, like I said, to see her living out her dreams is, you know, something that, you know, you always hope for, you wish for yourself or your family members, and for her to actually do it is amazing.
Now, you were very close to probably the ultimate hockey dream as well when you got drafted in 2011 by the Toronto Maple Leafs. Obviously, they tried it a little bit earlier to have an American finally save them. It turned out to be Austin Matthews a couple of years later. But when you got the call from the Maple Leafs, how did that work back in the day? Where were you when you received the message that they were going to draft you?
I was at home at my parents' house. You know, I had obviously had interviews with them and some other teams at the time. And it was a situation where, you know, you always hope that something like that would happen, but you never really know. And, you know, getting that call, was obviously special for me. And obviously I was there with my parents just at home, and, you know, it was definitely a cool moment for me throughout my career to be able to have the opportunity to be drafted and then the opportunity to play in the Maple Leafs organization.
Now, as we had the very first NHL broadcast yesterday on the station as well, obviously coinciding with NHL A Face-Off 2021, what happened in between you being drafted and then moving on? Was there constant communication with the Maple Leafs organization? Were they telling you that it might be a good idea to go or attend college? How did that work, this process?
At the time when I was drafted, I was already committed to play at the University of Minnesota Duluth, where I eventually went. My goals and my plan was always to play college hockey. So that how it was never going to change. After I was drafted, I went and played 1 year of juniors in the USHL and Waterloo, Iowa, and then spent the next 4 years at the University of Minnesota Duluth.
Now, after your final year of college eligibility, how did you try to move on? How did you end up with the Marlies?
Yeah, I mean, I think after we lost, I was in contact with my agent over the next couple of days, and I went and signed a PTO with the Marlies, and I played, I want to say, 6 games after my college season ended. I was fortunate enough that my professors were, I was able to leave for around a month and then come back after and finish my finals. But, you know, I decided to go and play those games. And then, after that, during the summer, I ended up signing an AHL deal with them and just continuing my career from there.
You did continue your career, but unfortunately you started to bounce around, which happens a lot. So no shame in that, between the AHL, the East Coast Hockey League. Was there ever a point where you thought, okay, the NHL dream maybe might not work out?
Yeah. I mean, I think that always happens. I was fortunate enough for me, like I said, to be able to go to college, was obviously a dream of mine, and to play at least at the time in the WCHA. Obviously things, changed, with the arrangements of the Big Ten and the NCHC. But after that, you know, like you said, I bounced around a lot from AHL East Coast to different teams. But, you know, for me, I just kind of wanted to work hard no matter where I was, like I said, enjoy what I'm doing to be able to play, a professional sport for a living, wherever it may be, for however long is something that is, very rare and special. And to be able to just go to the rink every day and work hard no matter where you are and try and be the best teammate and the best player I could be.
Now, this bouncing around, we've had it a couple of times on the podcast, but for listeners who haven't heard those conversations and wanted to or want to hear it from you, how tough is it to be going from an AHL team to an East Coast Hockey League organization? How tough is it to play those back to backs, those 3 and 4s, these long road trips? How would you describe that grind?
Yeah, it's just a different animal. I mean, for me, I over my 3 years there, I probably spent an equivalent of, whether it's, I'd have to look at my hotel points, but probably 9 to 10 months in a hotel, at times with a roommate, at times not. So, that's huge. And obviously, like you said, playing back to backs, 3s and 4s, those are just, they're very tough. But, everyone's going through the same thing. I mean, for me, being sent up and down where I was playing a game in the AHL and then the next night driving to go play a game in the East Coast. You know, it's obviously something that, you know, behind the scenes, a lot of people don't know or think about, but, you know, there's a lot of guys going through that. And, you know, it's just another part of it, I guess.
You've been playing in so many different leagues and countries, obviously NCAA, East Coast, American Hockey League, in Canada, in the USA. You played in Norway, now in Graz. At what point or at what instance would you say did you have the most fun playing hockey?
Yeah, I mean, that's hard to answer because I think there's obviously parts of every team. You know, I have teammates on pretty much every team I've played with, I'm still in contact with. You know, I think for me, it was a little bit of a different experience for me when I finally left and came over to Europe, you know, just kind of taking a step back. And for me, the last 2 years have been fantastic. You know, the hockey aside, just being able to go to two countries that I've been to has been phenomenal. You know, that's been something that I never dreamed I'd ever do. I never really thought I would do. And so I think for me, that's just been probably most recently just being able to go to a different country and play a game has been, you know, kind of that stepping back, never thinking I'd do.
Now, in terms of production, Europe has been a very beneficial continent to your career as well. There were instances where people played so well in Europe that some NHL scouts had to raise their eyebrows. And if we look, for example, at Derek Ryan, he used, among other things, this league to play himself onto the radar of NHL scouts. Do you still live the NHL dream? You still have it in the back of your head, or is that book or is that ship sailed?
Yeah, I mean, for me, I try not to think about those things. You know, if that were to happen, you know, that would be fantastic. You know, for me, my main focus right now is trying to help my team here, you know, to win. And, you know, we talked about my sister. She has a gold medal and I think two or three in national championships. So for me, I've never really won. So if I could this year to be able to win a championship, that's my main focus. And maybe I can add to maybe kind of shove that in my sister's face a little bit. But, you know, I think that's just my main concern is, you know, trying to win.
I'll leave it at that. Then at the very end of the year, we're going to find out if there is another trophy heading to the Cameron AC family's trophy case. Tony, thanks for taking such extensive time. All the best for the season.
Thank you for having me.
Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1.000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1.000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6.900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt auf Mazda.at.
Hockey O'Clock is back with one of the biggest experts who's always in high demand. It is none other than Post24 hockey expert Greg Holst. And Greg, this time around, I polled fans and wanted to know whether we're going to do this in English or in German. And 54% decided they wanted to hear you in English. So that's what we do. First of all, great to have you back on the show.
Fantastic. Good to be here.
Coach, we're looking on back on a week that brought us three hockey games, 5 days, two in the NHL, one in the Bet at Home Ice Hockey League. How would you summarize your hockey week?
Well, you know what? It was really good to be busy. Went down to Vienna Monday. Really enjoyed going on Pulse 4 News because to see how the studio was set up, I had fun. I enjoyed that. And of course, the two NHL games were really exciting, not only for me, but I think for all the hockey fans. I mean, everybody's pretty excited about you know, watching NHL live. So, you know, Mickey Raffo getting the winning goal and then the great game last night with the young kid, you know, scoring in overtime is pretty exciting. And tonight was a hell of a game. So it was quite the hockey week.
Just to put it in proper perspective, what does it mean for the NHL finally being available on free-to-air television on a regular basis in Austria?
Well, I think it's huge because it's the first time it's ever happened, right? So, you know, my hat off to you and all the guys who are behind us to get this going. I think it's fantastic because, you know, young kids, Saturday night at 7 o'clock, they have an opportunity to watch the NHL, and they all have these dreams of being great players. Well, now you don't have to, you know, buy NHL package. Maybe some people can't afford, you know, to get special TV packages. So I think that, I think it's really, really good.
We're gonna use this podcast to talk a little bit about developing a talent on how it works to get people NHL ready, so to speak. But even if it's not NHL ready, league ready. But what I want to do first with you is look back on the hockey game that we just saw in the local league, in the Better Home Ice Hockey League. We experienced a 1-0 game. And normally, 1-0 doesn't sound all too enticing, but this was a great hockey game. Would you agree?
Oh, it might sound like a soccer game. Sometimes those soccer games, 0-0, you know, can be quite boring. Some are exciting, but not like tonight. Tonight was not really your normal 0-0 game. If you had kind of two average goalies in, it's probably 4-3 tonight. So I'd say it was a really exciting game. Goalies were in middle point. Both teams were solid. I thought Cartier played one of their better games, and their coach is going to be really happy with their effort tonight. You know, not many mistakes in the defensive part, good goaltending, good opportunities to score. Hey, that's playoff hockey tonight. But I tell you what, there's a lot of teams sneaking around that are going to be tough to beat.
I just wanted to say, we got a question on the air where one viewer asked if this could be a final, a potential final. Of course it could be, but this had playoff type intensity. Would you agree?
Well, it definitely did, but let's look at the last game, Boutsen and Filak. 3-2 penalty shots. Tonight, Filak in Salzburg, overtime. There's battles going on. This is not a cakewalk for Boutsen or for Klangford. There's going to be tough teams. You know, these two are definitely at the top of the list, no doubt about it.
All games on Sunday were one-goal affairs. What does it say about the league and the action really heating up towards the end of the first part of the regular season?
Well, it's now all playoff games. It's all positioning, especially for the bottom six, trying to get position to get qualifying points, because you have to realize, I think it's 6-4-2-0-0-0. Is that right for the bottom six? Okay, so if you have 6 points, you only got to win 5 games, basically. If you have 4 points, probably have to win 6 games. If you have 2 points, so those bottom three teams are only 2 points behind a playoff spot because three teams go up. So they're getting ready. They're getting in shape. They're picking up some players. There's going to be a couple of surprises in this bottom qualification. There's going to be some surprises. Big time.
Obviously, we're recording this talk on Sunday evening. We had 4 games in the league, and to quickly recap it, Salzburg lost in overtime at home against Villach. Klagenfurt won in overtime at home against Bolzano. Graz won it in overtime in Linz. And Fehava won 2-1 against Innsbruck. Which of the four winning teams, or which win would you say was the most important one?
The most important, because of what has been going on, is definitely Graz. Because they lose that game tonight, let's say 4 or 5 in a row, look out. They'll be bringing Mason back. Filak, absolutely huge. Got outshot 17-6 in the first period. All of a sudden, game turns. Shots were equal. Collins has been flying lately, every game, since Dom took over.
I just wanted to ask, how good
flying.
How good's been Dom for Chris Collins?
Fantastic. He's been probably good for the whole team, but fantastic. So, no, then you look at Seaman and Lentz, they're picking up a couple new guys. They're in every game now. They get in the bottom, they get in that bottom six and they start going to battle. That first game is huge, absolutely huge. Because do you realize if that the second place four-point team loses the first game to one of the bottom three, if that's where it is, it's a one-point difference with nine games to go. Nine games to go. Oh, boy. It's going to be... I've been in that bottom six. It's a grind. The top six is, you know, positioning, stay in shape.
It's only the top five. Obviously.
And that bottom six, boy, it is playoff time, big time.
Just want to remain with something that you touched on. Obviously, the real Chris Collins now being unlocked by Rob Daum. What did you, as a coach, use when you saw something in a player that maybe wasn't unlocked yet? Did you have a move or a special kind of way of motivating someone?
Yeah. Oh, yeah. I had all kinds of different ways of doing stuff. Certain guys need different things. You have private meetings and you make guys realize, you know, and it's a question. Like, if it just says Collins, you sit him down and say, you know, I've seen you have some pretty big games. Do you know how much talent? Do you know what you have? Do you even understand? You haven't even figured this out. But then you got to stay on him to push. He might not like it sometimes. And it starts in practice. Be good in practice. And you praise them at the right moment. And it's about giving them confidence, but it's about pushing them too. Don't be afraid to push guys. And if he's got something, you know, you can push guys pretty hard. Some guys can't take it, but some guys can.
Was there ever an instance or one pep talk where you now look back and said, exactly the right time with exactly the right player, and something that really unlocked a better version of someone?
Well, I think there's probably a few times or several times that's happened, even U18, U20. I'll tell you a good story, unlocking something, was probably Marco Pavel. Marco Pavel, he was playing in Selim State. He was, you know, kind of a mess, right? Off-ice activities and, you know, doing too much stuff. And I knew he had some talent because I had him on the U18, U20 stuff, right? And I had a meeting with him and I asked him, because there was rumors he would like to come back to Felek or whatever. So I had a meeting. I asked him, I said, would you like to come back to Felek? He said, oh, yeah. I said, well, I'm going to give you the opportunity to unlock something. You know, you got to take care of yourself. I'm going to give you a crack. If you're going to screw around, it ain't going to work. He came and he fixed what he had to fix and he played great. He played great. He took the opportunity and I pushed him and I let him run with it and praised him at the right moment. And you know what? He had a couple of great years, ended up going to Salzburg, you know, obviously making pretty good money. And he took advantage. He took advantage of that opportunity. But a lot of times I spoke to players. I can't remember exactly, but you give them something, right? But you give them confidence.
I mean, you've been coaching hundreds of players during your career, and that leads me to the bigger topic I want to talk about in this part of the podcast. It's about player development, and I know it's maybe a media question or a question media people like to ask, but if you really try to narrow it down, what's the one kind of quality you're looking for in a player when you're trying to develop him?
Oh, determination, passion, that they are ready to go to work and they have passion for the game and they're coachable. Now you could take a list, there's 10 points that we hang up on the board for our players or young players or even in the pro room, there's 10 things where you gain respect from your teammates, and not one of them has anything to do with hockey. It's your preparation. You're coachable. You're this. You're that. It's. I wish I had the list here. Here's all things that you gain respect from all your peers, without even with nothing to do with hockey. It's just preparing. Boom. Friendship. Teammate. It's a fantastic list and coachable. But you got a player's got to have some drive. He's got to have some passion. You know, we talked about Mickey Raffel. He sat in my office. He was 17. And he came in and sat down. We had a talk. And he had a practice and he wasn't scoring. He was pissed. He had tears in his eyes. He had tears in his eyes in my room. Because he was missing the net and he was pissed off and he was going to. And I said, you know, Mickey, I'm going to tell you something. That's good. Good. Now, so many kids nowadays don't score. Ah, whatever. That is the sign that he's. I said, but when you go back to play for U20 now, don't be running around chopping, hacking, getting stupid penalties because he's pissed off. So, passion, drive. If you don't have somebody with passion and drive, you could show them all the skill in you want. It doesn't matter. You have to have passion. You have to have determination. You have to be coachable.
Would you say that Michi Raffel was maybe the most passionate player you ever coached, or who else would be up there?
Mike Stewart. Stewie was passionate. Holy fuck, look out. Jesus Christ. He's going to kill me a few times as a coach. I said, Stewie, I think I told you that. Whatever you're thinking, don't say it. Hey, no, a lot of guys had drive. Some guys were really, really good, but kind of moody. But I'd say, you know, Mickey, he had a lot. He had a lot. I mean, I could probably, you know, I'm just trying to think now. Like somebody asked me, they had a question on TV on the other night. Hey, who are your top three defensemen in the NHL? Like I was like caught off guard. I should know them, but like right now, if I went
and
home.
And then you went for the three Norris Trophy finalists, by the way.
That's right. Yeah, after we checked it out on the freaking, on the internet. But then I go, well, of course, I'm in Hedman. There he is, eh? You know, if I went back home and I sat down and I think, okay, here's all the guys I coached. Which guys really were like, wow. Raffel had bite. He had something right off the bat. I mean, I called Buffalo twice. I talked to Kim Gellert, who was scouting for Buffalo. He's a friend of mine. And I told him 2 years in a row, he's 18. I said, check this kid out. Watch him. He's got deceptive speed. He's got deceptive shot, deceptive scoring. And he's miserable. And he's pissed off when he doesn't score. That's a lot.
When you try to develop players for your team, how do you try to think of roles, or how does finding roles fit into the development part of a player's career?
You mean we're talking when you're pro now or when you're kind of growing up?
Growing up.
Well, you don't really have roles. You work on your skill to, you know, 13, 14, 15, 16. You work your skill and your conditioning and your battles and your compete level. And then you start to put them into position. Some guys, like an example, like why is Grabner one of the best penalty killers in the league? He has anticipation. So he knows how to kill penalties. He has anticipation to kind of go out. I used to have this thing when I was playing, and I talked to Mickey about this, and he does this. To Grabzy. I talked to other players too. I used to go out to the point. I'm not talking about myself, but I used to kill penalties. And if I went out to the point, to the defenseman, and he was a right-handed shot, I would go out towards him, you know, you attack him, and I would fake going to the left as if I was being a little lazy. 9 times out of 10, what did he do with the puck? He passed it across. I put my stick there, I had break. I scored 15, I think it was 15 goals when you were shorthanded. I would look lazy, boom, break. And grabs, he does that. He goes like this, boom, and he puts the stick. Anticipation. Okay, so he can kill penalties. Okay, so he's got that. Okay, he's got breakaways. Okay, what is this guy? This guy's got really skilled. He looks right, passes left. He knows how to play the power play on the wall. You look for your power play defenseman. I think Dom talked all about that stuff, about what you're looking for in your power play. If a guy's blocking shots, he's tough, he's back checking, not the overly skilled guys. Hey, he's going to kill penalties. You're going to put him out against top lines because he's tough, he can block shots, and he's a complete team guy.
Was there ever an instance of you coaching where you found a role for a player that he hadn't had before we were really like, okay, now this is a player and role fit?
Well, you know, you're kind of catching me off guard. There's probably something for sure. Right now, I've got two NHL games and a 0-0 great game tonight in my mind. I was on the news. I'm trying to think of all the guys I coached. There's probably guys I just... it's a tough one.
Okay, I got a better question for you. Now, look at me. Athletically, as low as you can get. No talent whatsoever. No skating, no shooting, no nothing. What role on a team could I assume?
You could be the stick boy.
Couldn't have.
And let me finish. And how old, like you're a little older. So I would say the stick boy. And you could bring beers in for the coaches after, you know, when we need them.
couldn't have probably put it any better. One of the topics that we're circling around the other day and thinking of, and that gets back to the connection with the NHL that's now here to stay on Pulse 24 on a regular basis. Is there a necessity? Is there a need for an NHL-sized rink in Austria?
You want my honest opinion? Because if it ain't honest, I'm not going to say it.
You can lie
as well. Yes. I talked to the guy from Klangfurt tonight, the guy that was upstairs, and he said they were discussing this already a year ago. When they rebuild the rink in Klangfurt, they're going to go to NHL size. I don't know if it's true, but he told me that because the topic came up. I said, well, we just talked about that. You're looking for fast hockey. What's the best league in the world? It's the NHL, and they're the best players in the world. Now, let's just take tonight. There was a lot of talent on the ice tonight. Strong, good players, NHL experience, AHL experience, good young Austrians, two great goaltendings, you know, with NHL experience, Irving. Like, we're talking, those are good hockey players. You make that 5 meters tighter. It's faster, better, quicker, more hitting, more everything. Absolutely. Why don't you follow the best in the world? I'll give you an example. South Korea, they've got 25 or 26, it was at one point, of the top women golfers in the world, including USA. So what did they do to train them? Okay. They watched Park, who won two or three majors many years back, about 10 years ago or whatever it was. They copied her. They copied her. How she swung, how she trained, boom. And they get up and they train all day, 10 hours a day, and they're dressed and they're fit. What's the best league in the world? What are they doing? Well, they play on this size rink. Okay, well, why wouldn't we play on that size rink? I don't know, like Finland's doing it. They got 6, and I know they've talked about that. And so what I think, if Fjellhamn happens to rebuild or Klangfurt or somebody builds a new rink, and you get more stands in, you get more seats. You'd have seats right down to the rink. Hey, it's a win for everybody.
You see, that might be the argument that does the trick. But Fjellhamn's been rumored to get that much needed second rink or second sheet.
Yep.
Would you, as an outside advisor, urge him to get an NHL sized rink?
100%. 100%.
How would you or how would drills in practice maybe change when being on a smaller ice?
Is there
any change to the practice?
They don't change.
That you'd run?
Well, they don't change that much. It's the same drill, same practice. It's just quicker. So if you play a cross-ice game 3-on-3 or a corner game 2-on-2, which we do all the time, it's a great development tool. You put your two nets in the corner, like they're 5 meters apart, whatever, and you play 2-on-2, and it's tight. It's fast. You get the puck, you make a move. You get the puck, you make a move. You go around the net, but everything's quick. You put them out on the freaking on the ocean, or let's go have a game outside on Osiak, everything's wider, slower. So you make an NHL-sized rink, you pack that Fjellhamn rink with their 5,000 they get, and they're rocking, it would be unbelievable.
Now, we were talking about roles. We were talking obviously about the necessity of having an NHL sized rink. What I'm interested in is when someone's found his role and has assumed it, at what point do you know, do you feel that someone's ready for a bigger role? More responsibility. Is it just the play on the ice that decides about that?
Well, no, it's your personality. It's your character. But at the end of the day, what are you putting on the ice? Can you handle that situation? I would say it goes more like the top players playing the power play to give them more. Do they earn penalty killing time? That's a big one, because some of the Crosbys and the Matthews and the great players and McDavids, they want to kill penalties because they have instincts. They have to defend, but inside their mind, they anticipate and they know they can get opportunities to score. But the best players now, if they're selfish, you cannot put them on the PK. But if they want extra to do the job properly, it goes that way too. It's not only going the other way. You know, can you put a guy who is killing penalties and could I put Mickey Raffo on the freaking Philadelphia power play? 100%. He's great in front of the net. I think he has. Last year, a couple years ago, they were struggling on the power play. And then when he got out there, he was fine. So giving guys, you know, you could put a guy in front of the net. You put a big, strong guy in front. But you have to be able to anticipate. I was looking up the word today, anticipate, in German. I couldn't find it. There's no direct word.
Vorausahnen. Vorher.
Vorausahnen?
Ahnen, yeah. Eine Ahnung haben, glauben zu wissen, wo das Play hingeht.
Anticipate. Yeah. Anticipate the play, right? Great players can... Oh, here they come. So you're food or we're going to jail?
Oh, it's just... just the ambulance, not for us.
No, okay.
Thankfully enough, just
no,
to let people know.
The questions you're asking me are really interesting because I'm going to go home tonight. We'll have a watch NFL and be kicking around. But I know in the middle of the night, something's going to be in my mind. Oh, Christ, remember that I coached that player? God, yeah, he had some.
But you see, the good thing is you can jot that down and mention it on the next podcast just to let people know the environment. We're having hopefully well-deserved beer after the game. We're sitting in your car. Thankfully enough, we've been COVID-19 tested, so we're safe for the moment, I guess. But the outside look might not serve us all too well.
Well, here it is, -15, sitting here drinking cold beer in the car after 1 week of hockey. Hey, that's hockey right there.
But hey, a tremendous week of hockey, and we're gonna have another one. Actually, we doubled the dose of hockey that we're providing hockey fans with on Pulse 24. And as you were mentioning, the anticipation of a Connor McDavid, of other greats. Let's talk a little about the National Hockey League and the first couple of games. What are a couple of takeaways from you from the games that we've been able to cover, Penguins and Flyers, as well as Devils, Bruins, but from league action in general?
This league, after 5 months off or 6 months off, some teams, you know, eight, whatever, it's almost like with the divisions, I've watched a bunch of all the highlights of other teams.
Of course you do.
And the two games that we saw, it's almost like mid-season. It's a mid-season where guys are starting to go, okay, we got a position, we got to make the top four, we got to position ourselves. There's no holding back here. There's no holding back. I mean, you guys are playing. You're going to play 56 games in 118 days. You better be mentally tough, which we were talking about last night. Mentally. I was talking to Brandon. Remember when we ran out of juice? He was going, yeah, you better be mentally tough. So now, okay, they got Colorado up here. Then they have Vegas second. And they got, you know, Tampa third, whatever they have. But I'm going to tell you, Montreal is coming up big. They won 5-1 last night against the Oilers. They look good, tough. Philadelphia, they're going to be good. There's going to be so many teams. There's probably 12 legitimate teams that can win the Cup.
And that says something about the...
No, 12, maybe 15. I mean, Dallas said, oh, they want another crack at this. You know, they're going to be slow coming out of the gate because of COVID. Hey, they were so disappointed last year. They said, hey, we want another crack at this final. And you got Philly and you got, well, you got so many teams. If they get, like Mickey Raffel said on TV, if you get a hot goalie at the right moment, look out, because a lot of the teams are close, right? I know you got McKinnon flying around at 37 kilometers an hour, McDavid 37.5. They actually clock these guys how fast they're going. Holy loving. My car doesn't go that fast.
We're gonna be in for a treat all season long, actually for 4 more years. It's gonna be the NHL on Pulse 24 within the NHL match day. The next one coincidentally brings 2 fascinating teams to Pulse 24 and the European hockey fans. It's going to be the Carolina Hurricanes and Florida Panthers. They've been up and down, mostly down past years, but would you say that both teams are on the up?
You're going to be surprised when you see this game. Carolina, they got some guys that can freaking fly. These guys can play, and so can, you know, they brought Quenneville in. They didn't bring the coach Quenneville in from Chicago. Just, you know, so he can go golfing. He wants to win. They're trying to build winners. This league is tight, I'm telling you.
If you had to isolate one player on each team that you're most looking forward to see, who would that be?
Well, you mentioned both names, and I know this. Aho, this kid is good. This kid can fly. And Barkov is a big superstar. And, you know, maybe trade, maybe this, maybe that. Those are 2 great, but there's other guys kicking around on most teams. And I'm going to check it out this week. But that's Aho, he is a beauty, right? Montreal tried to sign him. They offered him the contract. And Carolina matched it. And Carolina actually said they were going to match whatever Montreal did because he was a restricted free agent. And they said, geez, we were surprised how cheap we got him for his $4 or $5 million because he's that good. And Barkov's a big, big player, big, strong, good team leader. Now, this is going to be... It sounds like Florida, Carolina. I'll tell you what, you're going to see some good hockey. Like, really, you're going to see some good hockey.
Really looking forward to it, and that's not going to be the only hockey game that Pulse 24 delivers to Austrian, and probably not only Austrian, living rooms. It's also going to be a big one out in the West on Sunday, 4:10 p.m. It's Dornbirn against Villach. Who needs that win more this upcoming Sunday?
Feel like.
Even though Dornbirn still got an outside chance at the top 5?
Yeah,
depending on how things develop. But they've got Salzburg on Wednesday.
Okay, so they got Salzburg Wednesday. Yeah, but you know, Salzburg's got like 4 games in hand, right? 4 less games. I would say, well, it's a big game, obviously, for both. It's outside chance. Dornbirn's going to get to the top 5, but you know, they lost 4 or 5 in a row. Now they're winning 3 in a row. So it's funny how it goes, right? Filak wants 2 points desperately, and they're very close to getting 2 bonus points. Innsbruck's hanging around. The last game of the year is Innsbruck and Filak. That could be a big one. I'd say Filak and Dornbirn, equally both for different reasons. But Felix roll now. They got some jam going, and they're playing without Fraser, Bjorkstrom, and a couple of 3 or 4 other guys.
Might be,
and the goalies picked it up.
They might indeed be a factor.
Don't pick them in the pick round. Don't make the mistake of picking Felix.
I'll leave it at that. After a very long week of a lot of hockey action, tremendous hockey action, I just say, thank you. It's been a pleasure working with you. It's been a pleasure having you on the pod again.
Hey, are we done already? Holy love, your food must be here. it was a great hockey week, eh? I'm looking forward to getting all drive home, watch some NFL, go to bed at 12, get up at 3, have my first breakfast, watch the next NFL game. It's my life.
There you go.
That's fantastic, Martin. Thanks, buddy.
Thank you, too. Das war Coach Greg Holst und das war auch schon wieder diese Woche mit Hockey O'Clock. Nächste Woche gibt es natürlich wieder einen Podcast, dann unter anderem mit Brad McLean, Assistant Coach der Minnesota Wild, und Kevin Maczyzinski von den Domben Bulldogs. Bis in einer Woche. Hockey.
Davon.
Hockey O'Clock mit Matt dem Pfander wurde präsentiert von Bet at Home, dem offiziellen Ligasponsor der Ice Hockey League. Hol dir jetzt deinen Ice Hockey Quotenboost auf Bet at Home. Unsere Liga, dein Spiel.